Ja, lieber Herr Professor Budde, lieber Stefan Holter-Förtner, meine sehr verehrten Damen und Herren. Erstmal vielen Dank für die Gelegenheit. Als Münsterländer, also aus der Nachbarregion, habe ich ja irgendwie schon seit vielen Jahren immer gesehen, dass das hier eine der erfolgreichsten politischen, wenn nicht sogar, ich sag mal die, ne, erfolgreichste politische Veranstaltung mindestens in Nordrhein-Westfalen, wenn nicht bundesweit ist, bald 30 Jahre, 1990 gestartet, wenn ich es richtig weiß. Und ich freue mich einfach sehr, heute selbst hier Gast sein zu dürfen, dass das Ganze dann noch in Westfalen stattfindet. Freut mich natürlich als Westfale auch ganz besonders. Und ich weiß gar nicht, ich habe den Titel ausgesucht, ich dachte, den hätten Sie ausgesucht. Aber jedenfalls ist die Frage, eine dritte Instanz, jedenfalls ist der Titel Herausforderungen und Perspektiven der deutschen Gesundheitspolitik ja hinreichend offen formuliert, dass ich jetzt eigentlich über alles reden kann. Das hatte ich nicht ganz vor, aber ein bisschen schon, weil ich gerne, wenn Sie einverstanden sind mit Ihnen, immer wieder einen Wechsel machen möchte zwischen grundsätzlichem Blick auf das, was gerade politisch passiert und was aus meiner Sicht nötig ist, und das abgleichen möchte auch mit dem, was wir im Bereich von Gesundheit und Pflege machen. Eins kann ich Ihnen aber schon noch sagen, nachdem ich heute Morgen mit dem Inspekteur der Sanität einen Termin hatte und mir die Bundeswehrsanität und die Zusammenarbeit angeschaut. Also hingekriegt hätten wir das Konstrukt schon an der Stelle. Das hat kein Anlass zur Sorge. Alle, ja, na, das machen wir auch noch. Also erstmal ist mir wichtig, und das ist auch das, was mich treibt, wenn es um die Frage geht, wie viel wir in den letzten 20 Monaten angestoßen haben aus dem Bundesministerium für Gesundheit heraus. Es geht ja nicht um viel, es geht ja nicht um Quantität. Es geht ja um Qualität, darum auch einen Unterschied zu machen. Das, was mich wirklich bewegt, auch bewegt, das auch mit einer gewissen Geschwindigkeit zu machen, ist, dass ich, das spüren wir ja alle, einfach sehe, in vielen Veranstaltungen, in vielen Diskussionen, aber schlicht und ergreifend auch in Wahlergebnissen wie in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, dass wir massiv Vertrauen verloren haben. An ziemlich vielen Stellen. Das drückt sich aus in Wahlergebnissen, in Umfragen, in Diskussionen, auch im persönlichen Umfeld, die Sie ja auch kennen. Das ist ja auch so ein mulmiges Gefühl, wo irgendwie 80-90% der Deutschen sagen, ja, eigentlich wissen wir schon, uns geht es insgesamt ganz gut gerade. Und mir persönlich, sagen die allermeisten, geht es gut bis sehr gut. Und gleichzeitig eben die Frage da ist, bleibt das so? Daher kommt ja dieses mulmige Gefühl, wo man, wenn man vor 20 Jahren im Urlaub war, gedacht hat, boah, eigentlich schon ganz gut, wir daheim sind schon ein Stückchen weiter. Und wenn er heute im Urlaub ist, siehst du halt, in Kroatien am Strand ist WLAN und wir schaffen es schon nicht in der Bahn. Wo die Frage, wie ein Flughafen ausschaut, ich jedenfalls aus Berliner Sicht sagen kann, wenn Sie in andere Teile der Welt kommen, müssen Sie nicht so weit fliegen. Haben Sie schon irgendwie den Eindruck, dass wir so Standard sind in der Frage, was Ingenieurskunst angeht, aber auch die Frage, wie Infrastruktur funktioniert und ist, das ist nicht mehr überall so, wie wir es vielleicht gewohnt waren. Und aus meiner Sicht ist dieser massive Vertrauensverlust, den wir erleben, gar nicht zuerst sozioökonomisch geprägt, also aus sozialen oder wirtschaftlichen Fragen. Ich glaube sogar, wir könnten Renten verdreifachen, Hartz IV verdoppeln, Löhne erhöhen, das geht nicht weg. Weil es gar nicht zuerst, ist auch ein Punkt, aber zuerst um soziale Sicherheit geht, sondern um innere Sicherheit, aber vor allem auch um kulturelle Sicherheit. Was meine ich damit? Auch um die Frage, wenn ich morgens vor die Haustür trete, muss ich dann alles neu verhandeln? Ist alles immer gleich in Frage gestellt? Gilt gar nichts mehr? Oder gibt es eben auch da eine Verbindlichkeit, eine Verlässlichkeit? Das heißt nicht, ich komme aus einem 3700-Seelendorf im Münsterland. Mir geht es nicht darum, dass alles irgendwie statisch so bleibt, wie es mal 1980 war. Glauben Sie mir, ich persönlich bin froh, dass auch in den letzten 20 Jahren wir gerade auch in den ländlichen Regionen nochmal eine ganz neue Offenheit und Gelassenheit an vielen Stellen entwickelt haben. Aber dieses Bedürfnis, dass nicht alles in Frage steht und Verbindlichkeit da ist, heißt ja nicht, dass es statisch ist. Und das ist aus meiner Sicht jedenfalls dieses Gefühl, dass da was wegrutscht, Dinge sich schnell verändern. Das eine ist. Und das zweite ist eher die Frage, funktioniert Staat in seinen Kernversprechen eigentlich noch? Habe ich einen Arzttermin in akzeptabler Zeit, in akzeptabler Nähe? Kriegen die einen Flughafen fertig gebaut? Jede gescheiterte Abschiebung, das, was wir gerade in Bremen sehen müssen, mit diesem Clan-Chef. Jede Brücke, die gesperrt ist für LKWs, zumindest mal, wie wir es ja auch in Nordrhein-Westfalen kennen. Das alles stellt ja die Frage, funktioniert Staat in seinen Kernaufgaben noch und da, wo wir auch als Gesellschaft eigentlich gesagt haben, da wollen wir, dass er gut funktioniert. Und aus meiner Sicht ist gerade in diesen Bereichen viel Vertrauen verloren gegangen. Jetzt geht es um die Frage, wie wir das zurückgewinnen. Und aus meiner Sicht brauchst du da drei Dinge und die kann ich dann eben auch abgleichen mit dem, was wir auch bei Gesundheit und Pflege jedenfalls versuchen. Das Erste, was es dabei braucht, aus meiner Sicht, ist gute Debatten. Wieder eine Bereitschaft auch zu einer Streitkultur, aber Debattenkultur, meine ich mehr. Ich meine nicht schlechten Streit. Schlechten Streit haben wir ziemlich viel gehabt die letzten Monate. CDU, CSU, das ist mal ein gutes Jahr her, wenn Sie sich noch erinnern. Andere Fragen, wo es immer wenig um die Sache und um andere Dinge geht. Viel Diskussion, wo immer zuerst moralische Fragen, ne, geht immer gleich um gut oder böse oder schlecht oder gut, wird gleich einkategorisiert die Meinung, anstatt mal in der Sache erstmal zu schauen, um welchen Punkt geht es denn hier eigentlich und ist hinter dem Punkt was Richtiges dahinter. Es wird sehr oft schnell hysterisch und absolut. Das ist immer Untergang. Die einen machen Migrationsuntergang, die anderen machen Klimauntergang. Und dann ist in der Absolutheit am Ende auch nur noch wenig Gespräch miteinander möglich. Bis übrigens hin, dass ja einige sagen, sowohl die Migrations- wie die Klimafrage ließe sich gar nicht in Demokratien lösen. Weil Demokratien, so ist ja die These von diesen Extinction-Gruppen, Demokratie, immer auf 4 Jahre angelegt, ist nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die 20 oder 30 Jahre in die Zukunft. Wenn Sie jetzt mal zu Ende denken, ist das ein ziemlich absoluter Anspruch, der dahinter steckt. Im Übrigen, die Welt könnte morgen untergehen, ich würde immer bis zum Ende ein Pluralist, ein Verteidiger von Rechtsstaat und Meinungsfreiheit bleiben. Also den Teil sollten wir uns schon erhalten, auch angesichts der großen Aufgaben, die da so da sind. Und übrigens, ein Problem ist auch immer, der Begriff dann von Alternativlosigkeit. Nichts ist alternativlos. In der Debatte geht es ja darum, in Alternativen zu denken und zu schauen, welches ist die bessere. Der ehemalige Oberbürgermeister von Stuttgart, Rommel, hat mal gesagt, 70 werden ist nicht schön, die Alternative ist schlechter. Und ich glaube, da würden die meisten hier zustimmen. Aber am Ende geht es eben darum, auch Alternativen abzuwägen. Und in einer Situation, wo wir in Umfragen sehen, Allensbach, andere, dass 60-70% der Deutschen sagen, sie haben das Gefühl, man könnte seine wirkliche Meinung nur noch im engsten Familien- und Freundeskreis sagen, ist kein guter Befund für eine plurale Demokratie. Und deswegen geht es eben um die Frage, wie wir es schaffen, miteinander wieder eine positivere Debattenkultur zu entwickeln. Eine Debattenkultur, wo wir mal eine Sekunde lang unterstellen, der andere könnte auch Recht haben. Was nicht nur bei Facebook immer schwerer fällt, habe ich so den Eindruck. Wo wir es auch miteinander aushalten, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Man muss nicht immer einer Meinung sein und kann trotzdem einen schönen Abend miteinander haben. Dass überhaupt auch wieder ein Spannungsfeld man bestimmten, ne, wenn so abends beim Abendessen irgendwie eine Debatte ein bisschen kontrovers wird, dann gucken alle gleich ganz betreten zu. Kann trotzdem einen schönen Abend haben, nur weil man mal an einer Stelle unterschiedlicher Meinung ist. Die Fähigkeit zum Kompromiss. Also es klappt schon in den meisten Familien nicht ohne Kompromiss. Morgens auf dem Weg zum Bad oder wo immer. Und es klappt natürlich in einer Gesellschaft, ob in der Kommunalpolitik oder im Bund mit über 80 Millionen sowieso schon mal gar nicht ohne Kompromiss. Und ich finde gerade die Fähigkeit, von der eigenen Position, dem eigenen Argument zu schauen, wie schaffen wir was zusammen, indem jeder ein Stück sich bewegt, ist eigentlich ein Wert an sich. Wird aber im Moment immer als Verrat, bis hin zum Volksverrat, der Kompromiss, verächtlich gemacht. Ich glaube, Kompromiss ist was ziemlich Elementares für menschliches Zusammenleben und für eine Demokratie sowieso. Und deswegen diese Debatten zu zeigen, zu führen und zum Kompromiss zu führen, das ist mir wichtig. Und ich will jetzt mal ein, zwei Themen nennen bei uns aus dem Bereich Organspende. Wo es einfach kein Gut oder Böse gibt, gibt nicht die eine Lösung. Aber wir haben einen Startpunkt, wo 10.000 Menschen vor voller Hoffnung, voller Verzweiflung auf ein Spenderorgan warten und wo jeder von uns morgen, die eigenen Kinder, der Partner, die Partnerin, auf ein Spenderorgan angewiesen sein könnte. Wir haben über 80% der Deutschen, die sagen, sie finden Organspender eigentlich richtig und wichtig, wie das immer so ist mit der schnellen Umfrage. Aber wenn es dann konkret wird, haben wir einen Tiefstand bei den Organspenden gehabt. Vorletztes Jahr, letztes Jahr nicht wesentlich besser. Und dann stellt sich ja die Frage, was wollen, was können wir ändern, um da auch Perspektive, Hoffnung, Leidminderung zu geben. Und wir haben jetzt die Abläufe in den Krankenhäusern geändert, habe ich mir gerade noch angeschaut, auch in Coesfeld in einer Klinik heute. Aber die eigentliche Debatte ist natürlich, wollen wir bei dem heutigen System bleiben, man muss ausdrücklich Ja sagen zu Lebzeiten, hinzu das, was 22 von 28 EU-Staaten schon haben, der sogenannten Widerspruchslösung, ich muss ausdrücklich Nein sagen, sonst gelte ich als Organspender. Und es gibt gute Argumente für und dagegen. Ich bin selbst in so einem Abwägungsprozess, war vor 7 Jahren ein ziemlich klarer Verfechter der heutigen Lösung. Ich muss aber ja feststellen, das Ergebnis ist nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Also muss ich ja meine Position überdenken. Und ich wünsche mir einfach, dass uns das gelingt, was jedenfalls nach meinem Dafürhalten an vielen Stellen gut gelingt. Dass wir das gut debattieren, dass das viele am Mittagstisch, in der Nachbarschaft, auf Arbeit in den letzten Monaten diskutiert haben, weil sie merken, da ist eine Debatte, von der man sich eigentlich manchmal drückt, geht um Leben und Tod. Aber eben auch eine Debatte, die es wert ist, geführt zu werden. Und so eine Diskussion eben so möglich zu machen, dass alles auf den Tisch kommt und dann am Ende auch zusammengeführt wird zu einer Entscheidung. Frage eines Gesellschaftsjahrs, wo ich ja in der Pflege natürlich immer die Diskussion habe, macht es Sinn, wieder stärker verbindlich ein soziales Pflichtjahr, Gesellschaftsjahr zu haben und nicht nur die freiwilligen Dienste, die nicht nur, falsch gesagt, die eigentlich sehr erfolgreichen also ich meinte das jetzt nicht wertend, das nur, sondern die Verpflichtung darüber hinausgehend. Ich weiß übrigens noch, als wir es abgeschafft haben, den Zivildienst oder den Wehrdienst ausgesetzt haben, genau genommen, haben alle gesagt, Freiwillige melden sich nie. Wir haben heute über 100.000 jedes Jahr, die einen Freiwilligendienst für ein Jahr beginnen. Und trotzdem bleibt die spannende Frage, ob wir nicht den einen Schritt weiter zur Verpflichtung gehen sollten, weil dadurch eben Einblicke und Bezugspunkte etwa zur Pflege, zur Jugendhilfe, zu sozialen Lagen entstehen, die sonst nicht entstehen würden. Mein Mann erzählt mir bis heute, der hat vor 20 Jahren seinen Zivildienst gemacht in der Altenpflege. Viele Dinge, die er heute als Meinung hat, Dinge, die er wahrnimmt, haben viel damit zu tun mit den Erfahrungen aus diesen Monaten. Und deswegen finde ich, ist das eine Debatte, die es wert ist, geführt zu werden. Wo es auch kein richtig oder falsch gibt, sondern es ist eine Abwägung zwischen dem Freiheitseingriff, der ja schon ein großer ist, gegenüber den jungen Menschen, und die Frage, was eine gesellschaftliche Notwendigkeit ist oder ob wir nicht gerade auch in einer Zeit sind, wo es jenseits der Rechte auch wieder mehr Pflichten braucht. Also, ich könnte jetzt noch ein paar andere Punkte nennen. Ich wünsche mir schlicht und ergreifend einfach, dass wir es miteinander wieder stärker, besser schaffen, und zwar nicht nur in den großen Debatten, sondern auch zu Hause, beim Abendbrot. Besser miteinander zu debattieren und zumindest mal zu versuchen, aus den Argumenten heraus auch zu Kompromissen zu kommen. Das bringt mich zum zweiten Punkt, der aus meiner Sicht nötig ist, um Vertrauen zurückzugewinnen. Und das ist, dass aus einer Debatte dann auch eine Entscheidung folgen muss. Wir sind in Deutschland ziemlich gut darin, so Debatten über Jahre und Jahrzehnte immer wieder, so alle paar Monate zu führen, so ein paar Tage lang, und dann passiert nichts und dann kommt sie wieder nach 6 Monaten. Und das geht dann über Jahre und Jahrzehnte. Also auch Debatten zu einer Entscheidung zu führen. Die Tage habe ich mal so ein schönes Bild gehört. Wenn man beim Friseur ist, also ich bin jedenfalls so gestrickt, dann will ich eigentlich nicht so viel über die Tageserlebnisse des Friseurs hören, sondern die Haare geschnitten haben. Wenn ich am Flughafen in ein Taxi steige, will ich von A nach B und nicht unbedingt alle Geschichten aus dem Leben. Und das ist bei einer Regierung nicht anders. Wenn Sie eine Regierung haben, wollen Sie ja nicht den ganzen Tag was über die Befindlichkeiten aller Beteiligten hören. Sie wollen schlicht und ergreifend, dass die regieren. Und das ist im Kern aus meiner Sicht Teil des Problems auch der letzten Monate. Dass vor lauter Debatte über Befindlichkeiten wenig wahrgenommen wurde, auch von dem, was wir in der Regierung tatsächlich gemacht haben. Aber eben vor allem auch durch Entscheidungen einen Unterschied zu machen. Und ich will wieder in der Pflege anfangen. Wissen Sie, wenn ich in Freiberg oder vor 2 Wochen Uniklinik Essen in der Nähe mit Pflegekräften diskutiere, dann spüre ich ja schon beim Reingehen in den Saal, dass die Vermutung, dass der Minister irgendwie Ahnung hätte, nicht besonders ausgeprägt ist. Kennen Sie, ne? Ja. Weil die natürlich über viele Jahre Erfahrung im Alltag das Gefühl haben, die, die da politisch Verantwortung haben, haben so irgendwie gar keine Idee davon, wie es eigentlich wirklich ist. Und die interessiert es auch überschaubar, wer gerade Gesundheitsminister ist oder wer Parteivorsitzender ist. Die interessiert die Frage, ob wir einen Unterschied machen in ihrem Alltag. Und deswegen ist meine feste Überzeugung, werden wir in einem Bereich wie Pflege, wo echt viel Vertrauen verloren gegangen ist, aus den Erfahrungen über viele Jahre, stressiger wurde, weniger Kolleginnen und Kollegen, mehr Arbeit, Vertrauen nur zurückgewinnen, indem wir Schritt für Schritt im Alltag einen Unterschied machen. Eben mehr Kolleginnen und Kollegen, mehr Stellen finanzieren. Das war ja der erste Schritt. Wir haben im Moment 50.000 bis 80.000 offene Stellen in der Alten- und Krankenpflege. Aber der qualitative Unterschied zu vor 2-3 Jahren ist, sie sind immerhin finanziert. Im Moment ist der Arbeitsmarkt total leergefegt, aber jedenfalls an den Finanzen scheitert es nicht. Darüber zu reden, wie wir Ausbildungszahlen höher bringen. Ab dem 1.1. gibt es an keiner Pflegeschule in Deutschland mehr Schulgeld. Das ist ja total verrückt. Im Jahr 2019 gibt es noch Schulen in Deutschland, wo man für eine Pflegeausbildung selbst Geld mitbringen muss. Da einen Unterschied zu machen und zu sagen, im ersten Ausbildungsjahr über 1.000 Euro Azubi-Vergütung ist, glaube ich, auch was, was mithalten kann mit anderen Bereichen. Umschulung, Digitalisierung. Sie sehen, was da noch alles an Papierabrechnung unterwegs ist, was viel Kraft und Zeit kostet. Und viele andere Maßnahmen, ich könnte jetzt allein über die Maßnahmen eine halbe Stunde reden, ich will nur damit deutlich machen, es gibt nicht die eine Lösung, sondern Schritt für Schritt mit Maßnahme zu zeigen, wir arbeiten daran, dass es besser wird im Alltag. Und wenn in 6 oder 12 Monate Pflegekräfte in Deutschland sagen, ich spüre das, was in die richtige Richtung geht, dass es besser wird, dann bin ich schon der glücklichste Gesundheitsminister der Welt, wenn wir das zusammen hinkriegen. Und ich sehe das ja in den sozialen Medien, wo es ja immer direkte Rückmeldung gibt. So vor 18 Monaten, vor 15 Monaten war die Rückmeldung immer, ihr labert nur, passiert eh nichts, ja, ja, das waren auch die freundlicheren. Und jetzt merken wir so langsam, dass die Rückmeldung ist, okay, wo sie miteinander diskutieren dann da im Chat, jetzt lasst ihm doch mal, gebt ihm mal eine Chance, scheint doch was zu passieren. Also wir haben immerhin in 18 Monaten von passiert eh nichts zu, lass uns mal gucken. Geschafft. Und ich möchte jetzt eben konkret weiter daran arbeiten, dass wir von lass uns mal gucken kommen zu ja, wir spüren was. Ein Thema wie Masern, weil Sie es angesprochen haben. Das ist übrigens eine dieser Debatten, die seit 20 Jahren so alle 3 bis 6 Monate wiederkommt, weil an irgendeiner Schule oder Kindergarten ist Masernausbruch. Übrigens in den Folgen nicht zu unterschätzen. Mir hat die Tage noch eine junge Mutter geschildert, weil die unter Einjährigen ja nicht geimpft werden können aus medizinischen Gründen, dann gibt es halt die Warnhinweise auch von den Ärzten, wenn in einer Stadt, in einem Kindergarten Masernausbruch ist, gehen Sie mit Ihrem Kind nicht in öffentliche Räume und auf öffentliche Plätze. Also es ist jetzt nicht so, als wenn das nur den einen Kindergarten da betrifft. Und das ist immer, wenn irgendwo Masernausbruch war, sind wir alle vor die Presse getreten, haben gesagt, gefährliche Erkrankung, muss man was tun, mehr aufklären. So, dann war nach 3 Tagen wieder Ruhe und nach 6 Monaten der nächste Ausbruch. Und wir haben jetzt eben gesagt, wir haben alle Maßnahmen, mehr aufklären, mehr informieren versucht, aber wir sind nicht da, wo wir hinwollen. Und weil wir es gerade entschieden haben, will ich Ihnen einfach noch mal sagen, warum. Warum Masern? Masern sind die höchst ansteckenden Krankheiten, eine der höchst ansteckenden Krankheiten, die es gibt. Wenn hier einer niest oder hustet, der Masern hat, die Tröpfchen im Raum, bis zu 2 Stunden danach, ist noch die sind schon längst beim Getränk danach und hier im Raum kann sich noch jemand anstecken. Es ist nicht therapierbar. Es gibt keine Medikamente oder Therapie, das können Sie es nur durchmachen. Und es ist eben keine harmlose Kinderkrankheit, sondern mit Lungen- und Gehirnentzündung bis hin zum Jahre später sicheren Tod, kommt nach Jahren zum Teil später als Gehirnentzündung. Es ist schon was, was man nicht auf die leichte Schulter nimmt. So, und gleichzeitig haben wir Impfungen, die erprobt sind über Jahre und Jahrzehnte. Und dann geht es wieder um diese Abwägung in der Debatte, die ich vorhin genannt habe, weil ein Gegenargument ist ja die Freiheit des Einzelnen, die Unversehrtheit. Und dann sage ich halt, mein Freiheitsbegriff, den habe ich nie so bezogen, dass es nur um mich alleine geht. Sondern ich finde, zur Freiheit gehört auch Verantwortung für sich, aber eben auch für andere. Ich bin doch bezogen immer zu anderen. Und wenn wir hier zusammen mit einigen 100 Leuten in einem Raum sitzen, dann gehört es zu meinem Freiheitsbegriff dazu, dass ich mich darauf verlassen kann, nicht unnötig gefährdet zu werden von anderen. Ist doch auch eine Frage von Freiheit, dass ich hier sitzen kann, ohne die Sorge zu haben, dass mich jemand gefährdet. Und Masern ist im Jahr 2019 jedenfalls eine unnötige Gefährdung. Und deswegen muss man eben diese Frage miteinander abwägen. Und dann geht es noch um die Kinder. Wir haben ja die verpflichtende Impfung nicht für alle, sondern vor allem Kita, Schule, medizinisches Personal. Und dieses Masernschutzgesetz ist im Kern ein Kinderschutzgesetz. Und wissen Sie, dann bezahlen wir hunderte Millionen Euro für Impfprogramme auf der Welt, weil wir der festen Überzeugung sind, dass Impfungen eine der größten Errungenschaften der Menschheit sind. Aber zu Hause scheitern wir dann an bestimmten Stellen. Und wissen Sie, wann die letzte verpflichtende Impfung in Deutschland eingeführt wurde? Zumindest in den westlichen Ländern. 1874. Gegen Pocken. Die Älteren sind noch gegen Pocken geimpft worden. Weil es war verpflichtend bis in die 1970er Jahre. Und dann sind die Pocken ausgerottet worden auf der Welt. Sie gibt es seitdem nicht mehr. Wir sind gerade dabei, Kinderlähmung, Polio auszurotten auf der Welt. Wenn es einmal nicht mehr da ist, ist es weg. Dann muss niemand mehr daran erkranken. Und mich jedenfalls, meine Damen und Herren, treibt es um als Bundesminister für Gesundheit, dass das Ausrotten von Masern und anderen Erkrankungen auf der Welt eher an Ländern wie Deutschland und Europa scheitert. Und den Teil jedenfalls bin ich nicht bereit zu akzeptieren. Und deswegen haben wir eben gesagt, dass wir da nach der Debatte zu einer Entscheidung kommen und einen Unterschied machen. Das Gleiche gilt im Digitalen. Ist ja auch so ein Punkt. Die elektronische Gesundheitskarte ist so der Berliner Flughafen des Gesundheitswesens. Es geht seit 15 Jahren. Seit 2004 steht im Sozialgesetzbuch 5, Krankenversicherung, dass es die geben soll. Und seit 15 Jahren ist nichts abgehoben. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, wir bündeln alles, ziehen per Gesetz die Verantwortung auch ins Ministerium. Weil wir, wenn wir noch ein bisschen 2-3 Jahre dabei verplempern, ist gar nicht mehr die Frage, ob wir es irgendwie, ob es kommt oder nicht. Sondern die Frage ist, ob wir das überhaupt noch selbst gestalten oder nicht nur noch erleiden. Wenn ich sehe, was die chinesischen Großkonzerne im Bereich Gesundheit investieren, und das ist dann Überwachungsstaat, genauso wie die scoren, wer bei Rot über die Ampel geht, scoren die, wer am Präventionsprogramm teilgenommen hat, wer welche Erkrankung, alles beim Staat. Und auf der anderen Seite haben wir Großkonzerne, Google, Apple, Amazon, ist ein Überwachungskapitalismus. Google hat gerade Fitbit gekauft. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen eines dieser Armbänder hat. Die werden das korrelieren mit allem, ihren Bewegungsdaten, dem, was sie so eingeben die ganze Zeit. Die wissen, ja, das ist ja kein Geheimnis, ist ja mittlerweile viel zitiert, aber es ist ja tatsächlich so. Nach wenigen Eingaben mehr über sie als ihr Partner. Und machen Profit damit. Und am Ende ist die Frage, ob wir, Deutschland und Europa, in einem der sensibelsten Felder, die es gibt für Daten, Gesundheitsdaten, mit unseren Vorstellungen von Datenschutz und Datensicherheit, was nicht das Gleiche ist, geht in der Diskussion immer durcheinander, mit unseren Vorstellungen von Datenschutz und Datensicherheit, selbst die Dinge entwickeln und gestalten, oder ob wir nachher alle mit der Apple-Patientenakte durch die Gegend laufen. Und wir hatten vorletzte Woche rund um ein Digitalgesetz über die Datennutzung eine Debatte, wo wir gesagt haben, wir wollen Abrechnungsdaten, die sowieso da sind, leichter, schneller zusammenführen können, um pseudonymisiert und anonymisiert sie für Forschungszwecke zu nutzen, damit man beim Diabetes, bei Krebs, bei anderen Erkrankungen über den Verlauf sehen kann, welche Therapie ist gut und welche ist nicht. Haben einige einen Riesenskandal daraus gemacht. Aber eins bin ich halt nicht bereit zu akzeptieren und in die Debatte gehe ich auch. Wenn Großkonzerne über See Profit machen mit den Gesundheitsdaten und jedes Mal, wenn Sie bei WhatsApp in Ihre Familiengruppe schreiben, ich habe heute Grippe, glaube ich, ist da ein Gesundheitsdatum bis ans Ende aller Tage auf einem amerikanischen Server, wenn da Profit gemacht wird, sagt kein Mensch was. Aber wenn wir mit unseren Vorstellungen von Datenschutz und Datensicherheit anonymisiert Daten zusammenführen, um nicht Profit zu machen, sondern für Patienten bessere Forschung möglich zu machen, dann wird überall Skandal gerufen. Wenn wir das noch ein paar Jahre so weitermachen, dann werden wir tatsächlich völlig hinten dran sein, wenn es um die Frage von Digitalem geht. Und deswegen braucht es da eine Veränderung in der Debatte. aber eben auch eine Veränderung im Alltag. Und deswegen braucht es diese elektronische Patientenakte 2021, konkret im Alltag. Warum ist die Akzeptanz auch bei Ärzten und Patienten im Moment noch nicht so ausgeprägt für manches im Digitalen? Weil es eben bis jetzt noch keinen großen Unterschied macht. Aber wenn die Patientenakte da ist, Kommunikation, Information besser verfügbar und leichter ist, sicher, das meistgenutzte Kommunikationswesen im deutschen Kommunikationsgerät im deutschen Gesundheitswesen ist das Faxgerät. Ist so. Es ist so. Das ist übrigens datensicherheitsmäßig so sicher wie eine Postkarte. Und deswegen wollen wir es eben hier, und deswegen machen wir da Tempo, so entwickeln, dass es einen Unterschied macht und wir nicht am Ende abhängig sind, entweder von chinesischen oder amerikanischen Konzernen. Und so wie wir das im Bereich von Gesundheit und Pflege eben versuchen, es gibt noch viele andere Themen, im Alltag einen Unterschied zu machen, gilt das ja auch in anderen Bereichen. Wenn wir bei der Bundespolizei von 30 auf 45.000 Bundespolizisten gerade aufbauen, 50% zusätzlich, dann macht das einen Unterschied. Und immer wenn ich am Hauptbahnhof, am Flughäfen Bundespolizisten treffe, frage ich die, merkt ihr was? Und ja, die ersten Kolleginnen und Kollegen und Neuen kommen an. Und das ist eben dann das, wo es durch entscheidenden Unterschied geht. Planungsrecht. Die Wahrheit ist ja, ich war ja im Finanzministerium auch für den Bundeshaushalt zuständig, wenn ich immer höre, wir müssten mehr Geld in Infrastruktur stecken. Ich meine, das ist ein Thema, das kennen Sie in der Region auch. Aber wir scheitern im Moment an vielen Stellen nicht am Geld. Wir kriegen das Geld gar nicht verbaut, weil jeder vermutete Molch irgendwo dazu führt, dass 10 Jahre länger dauert. Und deswegen geht es eben darum, und glauben Sie mir, ich komme jetzt echt aus vom Land, vom Dorf, ich bin ein großer Fan von Naturschutz, Wald, mich muss keiner überzeugen, aber die Verhältnisse müssen stimmen. Und deswegen haben wir letzte Woche im Kabinett Planungsbeschleunigung nochmal auch beschlossen. Schnellere Verfahren, andere Formen der Beteiligung, damit es eben schnell geht, auch im Instanzenweg, damit wir einen Unterschied machen. Oder so ein Thema wie die berühmte Agenda für die Fleißigen, die Frage, wie entlasten wir diejenigen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, sich um die Kids kümmern, Überstunden machen. Wo wir zum 1.1. gerade den Arbeitslosenversicherungsbeitrag nochmal senken und wo wir für, ja ich weiß, erstmal nur 90%, aber man kann ja auch sagen, für immerhin schon mal 90% den Soli abschaffen. Der wurde mal eingeführt, da war ich 10 mit dem Versprechen, dass er nicht so lange bleibt. Und jetzt gehe ich auf die 40 zu und ich finde, es ist ja schon mal ein gutes Signal, dass jetzt zumindest mal für 90% er wegfällt. Und ja, die anderen 10% wollen wir auch noch, gerade mit Blick auf die Unternehmerschaft. Aber ich sage Ihnen, wenn Verheiratete unter 120.000 Euro alle keinen Soli mehr zahlen, 90% der bisherigen Zahler nicht, dann ist das schon mal ein deutliches Signal von Entlastung. Und Sie sehen jetzt am Gesichtsausdruck Ihre Sitznachbarn, ob er unter oder über 120.000 Euro liegt. Ich weiß ja nicht, wie hier das Durchschnittseinkommen beim politischen Forum Ruhr so ist. Aber erstmal ist es für viele eben durch Entscheidungen Unterschied. Also bessere Debatten, konkret entscheidend, Unterschied im Alltag machen. Und das Dritte, was es aus meiner Sicht braucht, ist jenseits des Regierens im Alltag, Probleme lösen im Alltag, auch zu zeigen, dass wir eine Idee davon haben, wo wir denn in 10 Jahren sein wollen, mit Deutschland und Europa. Ich meine, meine Damen und Herren, in so ein paar Wochen fangen die 20er Jahre an. Ja, ein neues Jahrzehnt. Und gleichzeitig spüren dem alle, es ist nicht Gott gegeben, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Und ich weiß zum Beispiel, mal ein Thema zu nennen, wo es um die Frage geht, bleiben wir wirtschaftlich stark? Ich weiß als Gesundheits- und Pflegeminister eins ziemlich genau. Wenn wir Gesundheit und Pflege in 5 oder in 10 Jahren noch bezahlen können wollen, dann werden wir noch ein paar Autos und Maschinen in die Welt verkaufen müssen. Das hängt ja miteinander zusammen. Deswegen bin ich als Gesundheitsminister immer der größte Freund einer wachstumsfördernden Wirtschaftspolitik, weil ich genau weiß, die Ressourcen, die wir brauchen, also ich kann Ihnen sagen, ich war vor 15 Jahren auch schon in der Gesundheitspolitik bei Milliardendefiziten, 5 Millionen Arbeitslosen, ich weiß noch, welche Entscheidungen meine Vorgängerin damals treffen musste. Es ist deutlich angenehmer, Gesundheitsminister zu sein in Zeiten mit Rücklagen und Überschüssen. Aber es ist vor allem angenehmer für die Patienten und für die 5,5 Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen. Und deswegen ist die Frage, wie bleiben wir wirtschaftlich stark, eine ziemlich zentrale. Auch aus gesundheitspolitischer Sicht. Und ich will nur ein Thema da aufgreifen, das wir aktuell diskutieren. Die Frage, wie wir Klima, Ökologie und Ökonomie zusammenbringen. Und ich will nur einen Gedanken hier lassen, da können wir auch viel zu sagen. Aber wenn die These stimmt, und ich denke, sie stimmt, dass wir mit 2% des CO2-Ausstoßes auf der Welt in Deutschland alleine das nicht aufhalten, verlangsamen werden, geht es ja eher darum, Beispiel zu sein und zu zeigen und auch die Technologien zu entwickeln, wie es gehen kann. Wie wir übrigens, Sie mit Ihrer Stromrechnung jeden Tag, erneuerbare Energien so marktfähig gemacht haben, dass Sie auf der ganzen Welt Solar, Windkraft, Biomasse heute eben eingesetzt werden können. Also wir haben eigentlich indirekt über das, was auf Ihrer Stromrechnung jeden Monat zu sehen ist, auch ein ganzes Stück Innovation und Effizienzsteigerung gebracht für andere Länder, die es aus eigener Kraft, wenn sie in Afrika, in anderen Regionen unterwegs sind, nicht geschafft hätten, auch erneuerbare Energien so nutzbar zu machen. Das gilt jetzt eben auch für Klimawandel. Also wenn es wirklich die These ist, wir wollen ein Beispiel sein, damit andere nachmachen, dann muss es halt auch Freude machen und nicht schlechte Laune, das Klima zu schützen. Oder glauben Sie, dass wir irgendein anderes Land auf der Welt mit Verzicht, Verbot, Arbeitsplatzverlust, Wohlstandseinbußen, dass wir die damit überzeugen, dass damit im Klimaschutz was Gutes ist? Das wird nicht funktionieren, das ist meine feste Überzeugung. Sondern wir müssen doch zeigen, dass es nicht um Verzicht und Verbote geht, sondern um Innovation. Dass es darum geht, wie es Konzerne hier in Nordrhein-Westfalen tun, immer mehr Kunststoff zum Beispiel herzustellen, ohne immer neues Erdöl zu brauchen. Dass wir zeigen, wie wir unterschiedliche Energieformen umwandeln können. Windenergie, Power to Gas in andere Energieformen. Wie wir CO2 mindern können durch neue Technologien. Es geht doch nicht um Verbot, sondern um Innovation. Das muss doch unsere Geschichte sein, wenn wir einerseits weiterhin überhaupt wirtschaftlich erfolgreich sein wollen, aber zum Zweiten überhaupt irgendjemanden dazu animieren wollen, es uns auch nachzumachen. Und den Teil finde ich eben gerade auch als Gesundheitsminister wichtig, sage ich noch einmal, weil ich weiß, das ist alles nur bezahlbar in der sozialen Sicherung, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich bleiben. In dem älter werdenden Land, das zweite große Thema für die 20er Jahre. Ich habe ja manchmal so den Eindruck, weil wir schon so lange über den demografischen Wandel reden, denken einige, boah, muss doch bald vorbei sein. Nee, es geht noch erst richtig los. Ich weiß nicht, welcher Geburtsjahrgang 1964 ist. 1964 war der geburtenstärkste Jahrgang 1,4 Millionen Geburten. Letztes Jahr gute 700.000. Das heißt, wir wissen jetzt schon, in 14, 15, 16 Jahren gehen jedes Jahr doppelt so viele Menschen in Rente. Die geburtenstarken Jahrgänge der 60er. Doppelt so viele Menschen in Rente, wie aus den Schulen, in den Arbeitsmarkt, ins Studium nachkommen. Und das, was wir heute in allen Branchen schon über Fachkräftemangel diskutieren, ist erst der Anfang. Aber dann geht es eben auch um die Frage, wie bereiten wir die sozialen Sicherungssysteme darauf vor? Übrigens, manchmal würde ich mir auch in der Debatte ein bisschen mehr gute Laune wünschen. Erstmal ist ja was Schönes, dass wir auch älter werden, ne? Ich denke mal, oh, Veralterung, Verkreisung. Dann denke ich mir immer, ich würde eigentlich ganz gerne 108 werden. Seit es die Menschheit gibt, Jungbrunnen, griechische Mythologie, wollten wir eigentlich immer möglichst alt werden. Wir haben es jetzt so weit geschafft, dass die Lebenserwartung in Deutschland jeden Tag um knappe 6 Stunden steigt. Jeden Tag um knappe 6 Stunden. Wenn Sie abends ins Bett gehen, immer hinten 6 Stunden dranhängen. Also ich sage immer, bevor Sie es verplanen, ist Statistik, hat nicht jeder was davon. Aber es ist ja erstmal eine Wahnsinnsentwicklung. Positiv. Bedeutet aber gleichzeitig, wir müssen ein paar Dinge verändern, damit es klappt. Und eine Debatte, die ich gerne nächstes Jahr führen will, und zwar in der notwendigen Breite, ist zum Beispiel die über die Pflegefinanzierung. Das ist ein Thema, das in jeder Familie mittlerweile angekommen ist, mindestens als Enkelkind. Jeder spürt, was das für eine enorme Veränderung bedeutet. Wenn auf einmal das Pflegebett im Wohnzimmer steht, weil man nicht mehr die Treppe hoch kann, was das, ja, das verändert alles in der Familie. Und wir können diesen Schicksalsschlag auch nicht wegreformieren. Was wir können und wollen ist, dafür wurde die Pflegeversicherung vor 25 Jahren gegründet, möglichst viel Unterstützung geben. Den Familien, die pflegen, den Einrichtungen, die sie dabei unterstützen. Und wir müssen das nochmal neu austarieren. Was ist Verantwortung des Einzelnen und der Familie? Und was ist eben Verantwortung in der Gesellschaft über die Pflegeversicherung? Wer trägt welche Lasten, auch finanziell, aber auch in der Organisation? Und ich kann Ihnen sagen, in Brandenburg, Sachsen, Thüringen, das Hauptthema, soziale Thema war da nicht Rente, sondern Pflege. Wie die Eigenanteile in den Pflegeeinrichtungen zum Teil gestiegen sind. weil mehr Personal besser bezahlt am Ende eben auch heißt, dass es irgendwie finanziert werden muss. Das ist eine Debatte, die es aus meiner Sicht jedenfalls wert ist, auch mit Blick auf die 20er nochmal geführt zu werden. Wie wollen wir das austarieren in den sozialen Sicherungssystemen? Zwischen Eigenverantwortung, Familienverantwortung und gesellschaftlicher Verantwortung. Übrigens auch, wie wollen wir das Älterwerden gestalten, wenn wir jetzt mindestens 4 Phasen haben. Ne? Kindheit, Erwachsensein, Alter hat sich ja irgendwie mindestens um eine ergänzt, zwischen Erwachsensein und ganz alt sein. Können wir streiten, älter sein, wie wir es nennen. Aber die Frage, was man eigentlich in diesen gewonnenen 10, 20, 30 Jahren so macht, die haben wir auch noch nicht so richtig abschließend befriedigend, glaube ich, als Gesellschaft beantwortet. Ist auch eine super spannende Debatte, finde ich. Wie wir da einen Rahmen setzen, wie wir eben die Ressourcen, die ja da sind, aber auch die Suche nach Aufgabe, die ich jedenfalls bei meinem Vater erlebe, zum Teil da ist, wie wir das zusammenbringen können. Eine dritte Debatte, die ich wichtig finde für die 20er Jahre, wie wir zusammenbleiben, Zusammenhalt stärken, Selbstbewusstsein auch als Nation in Europa stärken. Wir werden immer vielfältiger. Aber es braucht am Ende das auch, was uns vereint und verbindet. Ich glaube, das müssen wir auch wieder stärker betonen und stärker herausarbeiten. Ich nenne das, versuche das immer mit dem Begriff auch von weltoffenem Patriotismus zusammenzubringen. Dass du nur dann offen bist für anderes, fremdes, Veränderungen, wenn du dir deiner selbst sicher bist. Familie, Tradition, Heimat, die eigene Nation, wenn ich verankert bin in Strukturen und weiß, wer ich bin, bin ich viel gelassener im Umgang mit anderem, Fremden, als wenn ich das nicht bin. Deswegen bedingt das aus meiner Sicht einander. Und das eben auch zu gestalten in der Frage, wie Migration, dann bin ich wieder bei Gesundheit. Ich habe heute mit Pflegekräften diskutiert am UKM, am Uniklinikum Münster, die aus Brasilien, Vietnam, Italien zu uns gekommen sind. Das ist genau die Zuwanderung, die wir wollen. Das ist Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, in Arbeit und nicht in die sozialen Sicherungssysteme. Wenn ich in Pristina bin, mit jungen Pflegekräften rede, die nach Deutschland wollen, die sprechen akzentfrei Deutsch, ohne jemals in Deutschland gewesen zu sein, weil sie genau wissen, ich muss die Sprache können, damit das miteinander klappt. Die wollen mit uns unsere auch offene, freie Gesellschaft, die Werte, die wir hier haben, leben. Die wollen nicht zuerst einen Antrag stellen, die wollen mit anpacken. Und ich finde, wir müssen es eben auch schaffen. Ja, wir wollen irreguläre Migration beenden. Ja, wir wollen nicht, dass Schlepper und Schleuser darüber entscheiden, wer Italien oder Deutschland, Europa erreicht. Aber ich finde, wir brauchen andersrum auch die andere Geschichte. Dieses älter werdende Land mit dem Fachkräftebedarf braucht eben auch Zuwanderung. Und dass wir dann mit dieser Zuwanderung Zusammenhalt schaffen. Und zwar nicht, indem wir Deutschsein über Stammbuch definieren, sondern über die Frage, wer will mit uns dieses Land, diese offene Gesellschaft in den nächsten 10, 20, 30 Jahren zusammengestalten. Wer will mit anpacken und Teil der Gesellschaft sein? Das scheint aus meiner Sicht die entscheidende Debatte dabei zu sein. Und wie wir das miteinander eben auch, eine Nation ist nur eine, wenn sie eine sein will. Eine Nation ist, was eine sein will. Und Deutschland wird es nur geben in 10 Jahren, wenn sich noch ein paar Leute als Deutsche empfinden. Und deswegen finde ich, brauchen wir diese positive Erzählung, wie wir sozusagen aus dem vielen das Gemeinsame herausarbeiten. Und vielleicht braucht es dafür auch noch ein paar Traditionen. Die Winzers übrigens dieser Tage ja wieder in den Medien. Das wurde mal erfunden. Die gab es nicht immer schon. Auch Traditionen wurden manchmal erfunden. Und der 3. Oktober, so wie er heute ist, ist, glaube ich, noch nicht das an Identifikationen mit sich bringt, was wir vielleicht brauchen. Aber ich finde es wichtig, dass wir diese Debatte darüber führen und die Debatte eben dann auch darüber führen, was das für uns dann in Europa und der Welt bedeutet. Ich komme jetzt von Hölzgen auf Stöckchen, sehen Sie es mir nach, aber ich mache jetzt das letzte Thema dazu. Aber weil ich finde, wir müssen diese Debatten führen. Alle suchen, die suchen da gar nicht zuerst Partizipation, überall mitreden, sondern viele suchen auch ein Stück Führung und Ideen, wo wir denn hinwollen. Und das gilt gerade mit Blick auf Europa, wo ich glaube, dass diese Idee einer Vereinigten Staaten von Europa im Moment nicht das ist, was mehrheitsfähig ist, sondern es eher darum geht zu schauen, ein Europa der Pioniere, in welchen Bereichen arbeiten wir stärker zusammen. Und zwar nicht immer alle, sondern die, die den nächsten Schritt gehen wollen, wie wir es bei der Verteidigungsunion machen. Wie wir es machen können bei gemeinsamen Investitionen. Künstliche Intelligenz, bin ich wieder bei Gesundheit. Gemeinsame Projekte mit Frankreich starten im Bereich von künstlicher Intelligenz und Gesundheit und zu sagen, wenn andere Länder mitmachen wollen,
Herzlich willkommen. Europäisches CDC, ein Robert-Koch-Institut auf europäischer Ebene, ist etwas, was ich während unserer Präsidentschaft nächstes Jahr, Center for Disease Control, gerne voranbringen möchte, weil Infektionskrankheiten sind wirklich etwas Grenzübergreifendes, wo es Sinn macht, stärker in Europa zusammenzuarbeiten und wo wir eben konkret durch Entscheidungen einen Unterschied machen können und zeigen können, warum Zusammenarbeit in der Europäischen Union Sinn macht. Also, meine Damen und Herren, und das ist eben das, was ich immer versuche abzugleichen zwischen dem, was wir bei Gesundheit und Pflege machen und was aus meiner Sicht insgesamt auch notwendig ist, um Vertrauen zurückzugewinnen, bessere Debatten führen, breiter führen, Debatten dann aber auch zu einer Entscheidung führen, die einen Unterschied macht, konkret im Alltag erlebbar und dabei zeigen, dass wir dieses Land in die 20er Jahre führen wollen und ein paar Ideen davon haben, wo wir mit Deutschland und Europa dann sein wollen. Und wenn wir das alles noch machen, mit ein bisschen weniger schlechter Laune und ein bisschen mehr Zuversicht, dann glaube ich, können das gute 20er Jahre werden. Ich wundere mich ja manchmal, als die Bundesrepublik 1949, wir haben 70 Jahre Grundgesetz, gegründet wurde. Wer hätte denn da gedacht, dass 70 Jahre später Deutschland wieder vereint, mit dem Wohlstand, den wir heute haben, Exportweltmeister, mit der Freiheit, mit dieser Offenheit in der Gesellschaft, dass Deutschland da sein würde, wo wir heute sind, eingebunden institutionell mit den Nachbarn, das beliebteste Land der Welt in manchen Jahren in den Umfragen. Ich weiß noch, wie das war. Ich komme direkt von der niederländischen Grenze. Wenn Sie in den 90er Jahren in den Niederlanden über die Grenze Fußballspiel hatten, Jugendmannschaft, konnten Sie aber auf dem Platz fühlen, dass da noch viel, und das war ja verständlich, aus der Besatzungszeit an Vorbehalten war. Wenn Sie heute mit den Niederländern reden, Deutschland ist das beliebteste Land der Welt, bei den Niederländern. Wenn Sie fragen, was ist euer Lieblingsnachbar, euer Lieblingsland? Das ist eigentlich ein wahnsinnig großes Glück, dass übrigens alle Panzer der niederländischen Armee unter deutschem Kommando auf deutschem Boden trainieren und zusammenarbeiten mit den Deutschen, weil die eben sagen, es macht gar nicht Sinn, das alleine zu machen. Wenn man sich das mal vorstellt, gut 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, wenn wir also aus all dem, was wir in den letzten 70 Jahren Bundesrepublik so geschafft haben und in den 30 Jahren seit dem Mauerfall mal ab und zu ein bisschen auch Zuversicht schöpfen würden, dann glaube ich, tut das all diesen Debatten auch gut. Geht nicht darum, eine rosarote Brille zu haben, geht nicht darum, die Probleme nicht zu sehen. Aber es geht auch darum zu sagen, Leute, wir haben in den letzten 7 Jahrzehnten viel miteinander hinbekommen, und wir werden auch die Themen, um die es jetzt geht, miteinander hinbekommen. Wenn wir das in dem Geist machen, dann jedenfalls bin ich fest davon überzeugt, lässt sich durch Debatte, Entscheidungen und eine Perspektive für die nächsten Jahre viel Vertrauen zurückgewinnen in Gesundheit und in anderen Bereichen.
Vielen Dank, Herr Minister Spahn. Sie haben das Thema, von wem es auch immer kam, als gute Grundlage genommen und haben den Horizont erheblich ausgeweitet. Und ich glaube, Sie haben gemerkt, dass alle sehr aufmerksam zugehört haben. Sie haben uns auch noch genügend Zeit gelassen. Es wird jetzt fast eine Stunde Diskussion geben. Und Sie haben gerade selbst gesagt, man kann hart debattieren und es kann doch noch ein schöner Abend werden. Wir versuchen das mal. Bis jetzt hat es ja sehr, sehr gut geklappt. Meine Damen und Herren, wir haben zwei Damen, die Mikrofone in Händen halten. Wenn Sie sich bitte deutlich erkennbar melden, ich werde versuchen, das im Auge zu behalten, und die Damen kommen dann zu Ihnen. Wer möchte die erste Frage stellen? Solange das nicht der Fall ist, wir haben angemeldet eine oder zwei oder drei Fragen vorherbekommen. Als erster auf der Liste steht Herr Dr. Dirk Albrecht. Herr Dr. Dirk Albrecht ist der Sprecher der Geschäftsführung der Contilia GmbH. Sie haben vorhin schon gemerkt, auch einer unserer heutigen Sponsoren. Und zur Contilia gehört beispielsweise das Elisabeth-Krankenhaus in Essen, aber noch viele andere Häuser.
Ja, Herr Minister, guten Abend erstmal. Ich möchte anknüpfen an dem Thema Krankheitsvorbeugung, das Sie ja auch gestreift haben mit dem Thema Impfen. Wir wissen, dass eins der effektivsten Mittel zur Krankheitsvorbeugung die Bewegung ist. Wir wissen auch, dass die Bildung vor dem 6. Lebensjahr maßgeblich ist für soziale Zukunft, wie auch für Gesundheitszukunft. unserer Kinder und wir stellen fest, dass bei Einschulung 10-15% unserer Kinder übergewichtig, adipös sind, deutlich eingeschränkt bewegungsfähig sind. Damit ist die gesundheitliche Zukunft dieser Kinder ja stark beeinträchtigt. Und die Frage, die sich mir stellt und uns stellt, wer übernimmt die Verantwortung dafür, dass sich das ändert? Meine Frage an Sie also, wen sehen Sie in der Verantwortung? Die Eltern alleine, Fragezeichen, oder auch noch andere? Und was sollten wir tun aus Ihrer Sicht, um diesen Zustand zu verändern?
Ja. Okidok. Weil Sie ja über Prävention gesprochen haben, bewege ich mich zwischendurch hier, ist nämlich auch gesund. Zur Frage Bewegung, Ernährung und vor allem auch das, ich habe heute schon viel besucht, auch im Kindergarten nämlich, habe heute vorgelesen, weil gerade Vorlesewoche da ist. Und das ist natürlich ein Thema, das uns sehr stark beschäftigt, weil Bewegung und Ernährung für die allermeisten Erkrankungen, Volkserkrankungen, eben die Trigger, die Parameter sind. Bluthochdruck, Altersdiabetes mittlerweile bei Jugendlichen in immer größerem Umfang, Übergewicht, selbst Krebs in bestimmten Bereichen lässt sich auch auf Frage von Bewegung und Ernährung zurückführen. Und deswegen reicht es wahrscheinlich nicht zu sagen, das ist jetzt nur Verantwortung in der Familie, weil das ist wie mit dem Masernschutz, weil die Kleinsten halt für sich selbst gar nicht entscheiden können, es entscheiden andere für sie. Und das ist jetzt für den Christdemokraten echt, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ein schwerer Spagat, weil meine und unsere tiefste Überzeugung ist, dass diese Verantwortung zuerst mal beim Einzelnen und in der Familie liegt und der Staat nicht alles regeln und regulieren soll. Das ist und bleibt auch meine feste Überzeugung. Und ich halt gleichzeitig an bestimmten Stellen sehen muss, es klappt nicht so, wie es sollte, weil wir Menschen eben Menschen sind und uns in Versuchung führen lassen. Oder uns möglicherweise dann bei den Kindern nicht so kümmern, wie es vielleicht nötig wäre. Und ich finde gerade mit Blick auf Kinder und Jugendliche, das ist eines der größten sozialen Themen unseres Landes übrigens. 30.000-40.000 junge Menschen, die jedes Jahr die Schulen ohne Abschluss verlassen. Wo sich eben die Frage stellt, wie können wir eigentlich, und das fängt ja im Zweifel in dem Alter schon an und mit diesen Themen Bewegung und Ernährung schon an. Wer liest mal vor? Weil wie können wir eigentlich diesen Jungs und Mädels eine faire Chance im Leben geben, wenn die Eltern nicht willens oder in der Lage sind? Das ist ein echt schwerer Spagat, wie gesagt, zwischen Verantwortung für den Einzelnen und der Familie und dem Staat. Und wenn ich jetzt die Gesundheitsperspektive nehme, ein Thema, das jetzt nicht Bewegung und Ernährung ist, aber wo mich das gerade sehr beschäftigt, Tabakwerbeverbot. Wo du sagen kannst, es ist ein legales Produkt. Legale Produkte muss man noch bewerben können in Deutschland. Ob man raucht oder nicht, ist die eigene Entscheidung. Und dann sehe ich andersrum, 25%, ein Viertel aller Krebserkrankungen in Deutschland kommen durchs Rauchen. Und viele andere Erkrankungen auch. Und dann ist bei mir jedenfalls aus gesundheitspolitischer und gesellschaftlicher Sicht klar, ein Tabakwerbeverbot lässt sich mehr als gut vertreten und rechtfertigen. Und das Gleiche gilt zumindest mal mit Blick auf Ernährung, auch für Kinderprodukte. Ich bin mit Julia Klöckner als Ernährungsministerin im engen Austausch, wir reden hier über Selbstverpflichtungen der Industrie, Zucker, Fett, Salz, Gehalt in den Lebensmitteln, übrigens alles drei gleichzeitig. Ne? Wenn Sie einen fettarmen Joghurt essen, ist meistens viel Zucker drin oder zu oft. Da steht dick fettarm drauf. Schauen Sie noch mal genau drin, was sonst noch so drin ist. Alles runterzubringen. Und ich glaube, bei Kindern und Kindertee, gesüßter, ist so ein Klassiker, reden wir eben auch darüber, ob wir möglicherweise gesetzlich eingreifen zum Schutz der Kleinen. Und bei den anderen Bereichen auf einer Selbstverpflichtung denn dann setzen. Weil ich eben glaube, da muss eben der Blick sozusagen von der Verantwortung des Einzelnen auch auf eine gesamtgesundheitliche gehen. Aber Sie merken, ich bin da echt so hin und her gerissen. Ne? Wenn ich, das, weil ich glaube, zu meinem christlich-demokratischen Menschenbild gehört jedenfalls auch, dass ich in Versuchung führen lasse. Der Mensch ist so, wir sind nicht perfekt. Und ich werde heute Abend wahrscheinlich wieder im Hotelzimmer ankommen, den Kühlschrank aufmachen und Schokolade sehen. Und ich weiß genau, die ist jetzt eigentlich nicht gut. Und mal klappt es mal nicht. Den Teil will ich nicht verbieten. Aber den Teil, wo es strukturell wird, das sind dann Themen von Werbung, Themen von Auflagen, welche Gehalt hat was. Ich finde, da müssen wir ein Stück stärker rein und dabei aber diese Balance schaffen. Das war vielleicht nicht die Klarheit, die Sie sich gewünscht haben, aber das ist so ein Punkt, wo ich echt so, merken Sie vielleicht, über über die letzten Jahre immer mehr in Schwanken gekommen bin. Vor 4, 5 Jahren hätte ich Ihnen hier eine flammende Rede für die Eigenverantwortung und Familie und alles alleine gehalten, aber ich merke halt, das alleine führt noch nicht dahin, wo wir müssen.
Vielen Dank. Wir haben die nächste Frage, wenn ich es richtig sehe. Danke sehr. Das ist Professor Dobosch. Professor Dobosch hat in Essen die Klinik für integrative Medizin und Naturheilverfahren.
Ja, lieber Buddha, vielen Dank. Ich möchte gerne an die Frage von dem Herrn Albrecht anschließen. Herr Spahn, Sie haben sehr schön darauf geantwortet, dass in den Schulen schon begonnen werden muss, und das ist sicherlich wichtig. Kürzlich, vor einigen Monaten, kam die sogenannte Global Burden of Disease Study raus. Sie kennen die sicherlich, die ist in Lancet veröffentlicht, die gezeigt hat, dass deutsche Männer die niedrigste Lebenserwartung in Westeuropa haben. Gleichzeitig leben Männer 5 Jahre kürzer als Frauen, und die Erklärung dafür war der Lebensstil. Und das ist nicht nur Ernährung, Bewegung, sondern Ernährung, Bewegung und Umgang mit Stress bzw. belastenden Situationen. Und es gibt eine ganze Reihe von technikorientierter Medizin, die problemlos gezahlt wird, die aber keinen nachweislichen Effekt hat. Aber eine Lebensstilveränderung, und da gibt es gute Beispiele aus der Harvard Medical School, die mittlerweile sehr aktiv darin sind und davon ausgehen, dass es die Medizin der Zukunft wird, haben nachweisliche Effekte auf Lebenserwartung und auf Krankheit im Alter. Und von daher möchte ich das nochmal unterstreichen, wie wichtig es ist, wirklich damit anzufangen und es auch entsprechend zu propagieren.
Vielen Dank für den Kommentar. Möchten Sie was dazu sagen? Wir haben eine weitere Frage hier rechts, wenn Sie so nett sind, sich namentlich vorzustellen und zu sagen, was Ihre Verbindung zum Thema ist.
Ja, mein Name ist Nina Winter, ich bin Fachkrankenschwester, ich arbeite quasi 300 Meter auf der anderen Straßenseite. Meine Frage wäre, Sie haben schon ein Thema angesprochen, und das ist die Finanzierbarkeit von Pflege auch in der Zukunft. Gerade im Krankenhaus stellen wir ja fest, durch die Personaluntergrenzenverordnung, dass mehr Personal in die Kliniken kommen muss. Und wir aber auch feststellen, es gibt dieses Personal aktuell noch nicht. Was ich ganz interessant fände, wäre Ihre Einschätzung zu der Frage, wie viele Krankenhäuser brauchen wir wirklich? Das Gutachten von der Bertelsmann Stiftung werden die meisten hier wahrscheinlich zumindest schon mal irgendwo in den Nachrichten gehört haben. Wir müssen das Personal ja irgendwo hernehmen, und wir wissen auch, dass wir in Deutschland eigentlich de facto zu viele Krankenhäuser und vor allem zu viele Krankenhausbetten haben. Trotzdem haben wir den Effekt, dass gerade die Kommunalpolitiker sich gerne als Erste hinstellen und sagen, nee, aber mein Krankenhaus möchten wir bitte nicht schließen. Das ist ja schon ein Spannungsfeld, gerade für die Politik, wie Sie das einschätzen, was wir da in der Zukunft erwarten können.
Also Sie haben tatsächlich eins der emotionalsten Themen, die es so gibt, in der kommunalen und in der Gesundheitspolitik angesprochen. Selbst im Münsterland, in Emstetten, erlebt vor 2, 3, 4 Jahren, musste ein Krankenhaus Insolvenz anmelden, ist vom Netz gegangen. Das ist bis heute, oder gerade in Borken, wird die Geburtshilfe in 2 Jahren nach Bocholt verlegt. Und wenn aus der Kreisstadt die Geburtshilfe in die größte Stadt des Kreises geht, kann ich Ihnen sagen, da geht es viel um Emotionen. Und deswegen ist das keine leichte Debatte. Aber ich bin bei Ihnen, eine sehr notwendige, weil wir überall erleben, die Decke ist beim Personal bei allen zu kurz. Und ich glaube schon, dass in bestimmten Bereichen wir auch durch bessere Zusammenarbeit oder auch Zusammenlegung auch diese Decke etwas länger machen können. Und wenn wir darüber reden, dass wir zu viele Krankenhäuser in Deutschland haben, dann fühlen sich übrigens meistens die Regionen angesprochen, die gar nicht gemeint sind. Dann ist immer sofort Debatte in den ländlichen Räumen, weil die Sorge haben, dass da geschlossen werden soll. Aber ich kann es Ihnen jetzt in Bochum nicht ersparen oder im Ruhrgebiet. Eigentlich zu viele Häuser haben wir im Ballungsraum, wo es ja Städte gibt hier. Ich meine, dieses berühmte Beispiel ist ja immer, ich weiß gar nicht mehr, ob es die Knie waren, jedenfalls, dass an einer Stelle in Essen im Umkreis von 20 Kilometern irgendwie 40, 50 Krankenhäuser sind, die Knie operieren. Und die brauchen wir sicher nicht alle für die Versorgung. Und deswegen ist mir wichtig, dass wir eine Debatte führen über gut erreichbar in der Grundversorgung. Den Blinddarm, die Lungenentzündung, die Notfallversorgung muss regional in der Nähe sein. Dass wir aber vor allem auch über gut reden. Wenn Sie in ein Krankenhaus kommen und die sagen, so einen Fall wie Sie hatten wir schon lange nicht mehr, da fühlen Sie sich nicht wohl. Und deswegen möchte ich eben, dass wir da, wo es komplexer wird, nicht mehr alle alles machen lassen, so wie heute viel zu oft. Wir haben Krankenhäuser in Deutschland, die machen 5 oder 10 Pankreas- oder Prostata-Operationen im Jahr. Das heißt nicht mal jeden zweiten Monat eine. Und für die Herren der Schöpfung, weil die gerade angesprochen waren, die Klinik, die die meisten Prostata-OPs in Deutschland macht, die habe ich mal besucht, 2.500 im Jahr. Das Risiko von Inkontinenz und Impotenz ist 40-50% geringer als im Schnitt. Und ich tippe, die allermeisten Herren hier im Raum würden 300 Kilometer fahren und mehr. Wenn sie wüssten, ist es doch ganz normal, dass das Risiko in den beiden Bereichen so viel geringer wäre. Und deswegen geht es da eben darum, dass wir stärker auf Qualität und auf Menge schauen. Ich schreibe das notfalls ins Gesetz, weil das sonst juristisch manchmal schwierig ist. Dann schreiben wir halt ins Gesetz nur die Häuser, die mindestens 40, 50, was weiß ich, Knie, Hüft, sonst was Operationen machen, jetzt nicht auf die Zahl festlegen, aber eine bestimmte Zahl, die dürfen weiterhin an der Versorgung teilnehmen, zum Schutz der Patienten. Das ist das entscheidende Argument. Und wenn wir das besser hinkriegen, und Nordrhein-Westfalen macht sich übrigens gerade auf den Weg, ist ja auch Landesrecht mit Karl-Josef Laumann, der da gerade eine schwere Debatte beginnt, aber eine notwendige. Wie kriegen wir die Balance besser hin zwischen gut erreichbar in der Fläche, aber eben an bestimmten Stellen auch eine Form von Konzentration, sodass nicht jeder alles macht? Dann klappt es mit dem Personal wahrscheinlich besser, aber ich glaube, es wird am Ende auch für die Patienten besser in der Qualität. Das sollte mindestens genauso ein Argument sein.
Es gibt 2 neue Wortmeldungen hier vorne direkt und das zweite Mikrofon schon mal in diesem Block dort. Das Licht da hinten habe ich gesehen, das ist dann die dritte. Bitte sehr.
Sehr geehrter Herr Minister, mein Name ist Armin Kalfanarian von der Firma Optadata. Wir sind Softwarehersteller und Deutschlands größtes Rechenzentrum im Bereich der sonstigen Leistungserbringer. Wir sind sehr gespannt jetzt auf die Umsetzung des digitalen Versorgungsgesetzes, das wir sehr begrüßt haben, vor allen Dingen, weil wir mit dem Gesetz in die Erweiterung der Telematikinfrastruktur für die ersten Gesundheitsfachberufe einsteigen. Wir bereiten gerade ein Umsetzungsprojekt im Bereich der Hebammen vor und mit einigen unserer Partner, unter anderem auch hier in Bochum, der ZDG. Im Rahmen dieses Projektes möchten wir die noch offenen Fragen der Umsetzung abarbeiten und werden diesen Antrag auf Ressortforschung beim Bundesgesundheitsministerium stellen. Meine Frage oder unsere Bitte ist, vielleicht noch mal ein paar Sätze uns an die Hand zu geben hinsichtlich der Finanzierung der Ausstattung der Hebammen mit den Konnektoren bzw. dem Equipment, das erforderlich ist für die Anbindung an die TI, dass die Timeline sehr kurz ist. Die Gematik soll zum 30.06. die freiwillige Anbindung ermöglichen. Und wir haben überhaupt noch keine Hinweise darauf, wer die Rechnung übernimmt. Danke.
Das ist jetzt übrigens eine der Fragen, die, wer nicht im Gesundheitswesen steht, mit Sicherheit nicht verstanden hat. Oder? Worum es jetzt so genau geht. Also die Frage ist, ich versuche es nochmal zu erläutern, was wir gerade machen da. Mit der sogenannten Telematik-Infrastruktur. Worum geht es? Es geht darum, dass wir für die 170.000 Arzt- und Zahnarztpraxen, die wir in Deutschland haben, die um die 2.500 Krankenhäuser, die wir haben, aber eben auch für die Physiotherapeuten, Apotheken nach und nach, dass wir ein sicheres Netz aufbauen, dass die nicht das normale Internet sozusagen nutzen, sondern dass wir über sogenannte Konnektoren heißen die, schlicht und ergreifend ein Netz im Netz entsteht, in dem sicher kommuniziert werden kann, damit eben ihre Gesundheitsdaten, wenn sie von einem Arzt zum anderen geschickt werden, dass das auf höchstem Sicherheitsniveau passiert. Das ist das, wo wir hinwollen, wo wir gerade so nach und nach zum Teil mit Zwang alle anschließen. Und der Zwang ist auch deswegen nötig, ich habe es gerade schon mal angedeutet, weil natürlich die Bereitschaft, sich an etwas anschließen zu lassen, wo es noch keine Anwendung gibt und nicht so richtig ausgeprägt ist, was ich verstehe. Aber jetzt können wir das Henne-Ei-Problem diskutieren. Braucht man zuerst die elektronische Patientenakte und dann die Anbindung? Oder brauchen wir nicht für eine gut funktionierende elektronische Patientenakte, wo ja alle Infos drin sein sollen, die MRT-Bilder, die Medikationsdaten, die Blutwerte, was weiß ich, mit ihrer Zustimmung? Nur wenn sie zustimmen, sind die Informationen in der Akte. Aber brauchen wir da nicht vorher erstmal, dass alle angebunden sind? So, und wir haben uns eben für den Weg entschieden. Ärzte und Zahnärzte, Krankenhäuser. Bei den Hebammen, Physiotherapeuten und anderen beginnen wir freiwillig, weil bis wir da Anwendungen haben, die tatsächlich Hebammen oder Physiotherapeuten spezifisch sind, das dauert noch ein bisschen. Und wer sich aber freiwillig anschließen lässt, bekommt auch den Anschluss bezahlt von der Kasse. Das gilt dann genauso wie bei den anderen. Ich sage Ihnen übrigens jetzt auch schon eins ehrlich voraus. Das ist dann wieder die Flughafenerfahrung. 2021 wird die elektronische Patientenakte noch nicht perfekt sein. Sie wird beim Datenschutz und der Datensicherheit auf höchstem Niveau sein, aber sie wird nicht perfekt sein in allen Anwendungen. Vielleicht wird man ein paar Arztbriefe noch als PDF erstmal speichern. Aber ich habe gesagt, bevor wir wieder so lange rumoppern, bis wir 250%ig alles perfekt haben und nochmal 15 Jahre vergehen, fangen wir jetzt mal an und setzen dann das Weitere im Tun um. Weil daran scheitern wir ja bei unseren ganzen Projekten. Deswegen dauert ein A400M für die Luftwaffe so lange, ein Flugzeug. Deswegen dauert so ein Flughafen so lange. Deswegen dauerte bis jetzt die elektronische Gesundheitskarte so lange. Weil immer im Bauen noch jemand eine Idee hatte, was denn jetzt noch dazukommen soll oder jetzt noch geändert werden soll. Das kennen Sie vom Hausbau zu Hause auch. Wenn Sie ständig während des Bauens noch was verändern, dann zieht es sich unendlich hin. Und deswegen machen wir jetzt mal den ersten Schritt, so wie wir ihn geplant haben im Bau sozusagen, und entwickeln dann die Dinge von da an weiter. Und jeder, der sich freiwillig anschließen lassen will, wie es im Gesetz vorgesehen ist, der kriegt es dann, das war ja die einfache Frage, vergütet von den Kassen.
Wir haben sehr kreative Zuschauer. Ich habe jetzt hinten gesehen, dass durch das Schwenken von erleuchteten Handys aufgezeigt wird. Ich gebe mir Mühe, das so zu sehen, aber das mit dem Handy ist eine gute Idee. Nach meinem Sehen in diesem Block die nächste Stimme, dann die Dame mit dem roten Jackett und dann war jemand in dem Block, der sein Handy bitte nochmal anmacht.
Guten Abend, Mr. Spahn. Herzlichen Dank dafür, dass Sie das Thema Datenschutz heute Abend angesprochen haben und sich dafür einsetzen werden, im Digitalgesetz auch die Forschung an Daten entsprechend zu erleichtern. Das war ja bis jetzt nicht der Fall, aber wir haben ein anderes Problem. Wir haben seit dem 25. Mai 2018 die DSGVO am Bein, wie es so schön heißt. Das betrifft auch die Medizin. Ich arbeite unter dem Dach der Contilia in Essen als selbstständiger Radiologe. Und es ist heute Usus, dass wir neben dem Datenschutzbeauftragten, den wir beauftragen mussten nach der DSGVO-Einführung 2018, dass wir für jedes Bild, was wir anfordern, auch wenn ein Patient bei uns liegt, tatsächlich ein Fax auf Postkartenniveau schicken müssen, um dem Patienten die Daten, die er selber braucht, anzufordern. Das heißt, ich komme nicht drum herum, die Anforderungen, die ich dringend brauche, um den Patienten zu behandeln, von einem anderen Krankenhaus. Wir haben eine Teleradiologie hier im Ruhrgebiet eingeführt, wo das blitzschnell geht. Aber ich muss einen Fax schicken, auch nachts, dass der Patient es erlaubt, dass ich Daten bekomme. Das kann an sich nicht sein. Deswegen darf ich Sie bitten, das Thema mit nach Berlin zu nehmen, dass die Medizin, wir haben Schweigepflicht sowieso. Wir sind nicht hier, wir rennen nicht mit Daten rum von Patienten, die brauchen wir aber für unsere tägliche Arbeit. Es ist eine unglaubliche Behinderung, wenn wir tatsächlich jeden Tag unsere Mitarbeiter zwingen müssen und durch Anrufe, Fax und so weiter Daten abzufordern, die dem Patienten nutzen. Das ist eine Missgeburt, sage ich mal, der DSGVO, die uns tagtäglich behindert. Bitte mitnehmen nach Berlin und gucken, ob man eine Öffnungsklausel reinbaut, für die Medizin speziell. Ich habe nichts gegen die DSGVO als solche, die ist an sich gut konstruiert, aber für die Medizin ist sie in dem Bereich eine unglaubliche Behinderung.
Also zur Datenschutzgrundverordnung ist die DSGVO der Europäischen Union, die ja in jedem Verein im Zweifel angekommen ist durch die Notwendigkeit für jede E-Mail nochmal abzufragen, ob man sie denn nutzen darf und so weiter und so fort. Die ist eigentlich, an vielen Stellen macht die viel mehr möglich, als wir selber sozusagen darunter möglich machen. Übrigens vieles von dem, was heute als verboten gilt, war immer, wissen Sie, mein schönster Fall war, in der Veranstaltung hat ein Arzt sich bitterlich bei mir beschwert, dass wegen dieser neuen Datenschutzgrundverordnung er im Wartezimmer gar nicht mehr aufrufen dürfte, die Namen der Patienten, die jetzt dran wären. Ne? Herr Meier, Zimmer 3. Dürfe man jetzt nicht mehr. Dann dachte ich mir, okay, was haben wir jetzt wieder gemacht? Bin zurück ins Ministerium, habe die Kollegen gefragt, was ist denn das? Dann haben die gesagt, Herr Minister, die Wahrheit ist, es war noch nie erlaubt, den Namen des Patienten durch die ganze Praxis zu rufen, weil auch schon das vorherige Datenschutzrecht das eigentlich nicht erlaubt hat. Aber trotzdem im Alltag ist eigentlich jeder auf beiden Seiten eben mitgemacht hat. Und das gilt übrigens für viele Regelungen. Vieles von dem, was heute als Beschwernis wahrgenommen wird, war eigentlich immer schon nicht so erlaubt, wie man es gemacht hat. Aber es ist jetzt durch die Datenschutzgrundverordnung nochmal expliziter geworden. Ich bin aber bei Ihnen, wir müssen vor allem eins leichter machen, das Einverständnis erklären. Und auch die Frage für Sie auch als Versicherte, welche Angebote Ihnen Ihre Kasse machen darf. Ich will mal ein Beispiel bringen. Die Rentenversicherung und die Krankenversicherung zusammen sind mit den Daten, die Sie haben, eigentlich in der Lage, 3 bis 4 Jahre, bevor jemand einen Erwerbsunfähigkeitsantrag stellt, also nicht mehr arbeiten kann, sich kaputt gearbeitet hat, wie man im Münsterland sagt. Die sehen an bestimmten Parametern, wie sich Arbeitsunfähigkeitstage, Krankheitstage entwickeln, welche Erkrankungen. Es gibt so ein paar Parameter, die sagen einem, wenn wir da nichts tun, ist der in 3 Jahren arbeitsunfähig. Da würde man doch sagen, die schlaue Nutzung dieses Informationen wäre doch, wir machen dem ein Angebot, Reha-Maßnahmen und anderes mehr. Es hilft dem Einzelnen, aber es hilft eben auch der Gesellschaft. Ist nach heutigem Datenschutzrecht nicht möglich. Die Kasse darf gar nicht zugehen auf den Versicherten und ihn über irgendwas aktiv im Konkreten informieren. An viel zu vielen Stellen. Wir haben es noch viel verrückter. Wenn der Jugendamtsmitarbeiter über eine Familie eine Information mitbekommt, die vielleicht für den Sozialamtsmitarbeiter 3 Zimmer weiter im selben Rathaus hilfreich wäre, dürfen die nicht miteinander darüber reden. Wir haben unseren Sozialdatenschutz und Verwaltungsdatenschutz ja aus Erfahrungen, wo 2 Staaten in unserer Geschichte zu viele Informationen hatten über den Einzelnen, aber mittlerweile so gemacht, dass wir uns eher selbst im Weg stehen, beständig. Die Frage, ich meine, ich rede deswegen so viel darüber, weil wir in Meseberg, haben Sie vielleicht mitbekommen, gerade Kabinettsklausur hatten und wir haben uns genau mit diesen Fragen beschäftigt. Wie mutig wollen wir sein? Und ich habe sehr dafür geworben, sehr mutig zu sein und in diese Debatte zu gehen, dass wir zum Beispiel eine eindeutige digitale Identität für jeden Deutschen haben. Wenn das einmal verbunden ist, Ihre Steuer-ID mit der Sozialversicherungsnummer, dann können Sie sich ziemlich viele Anträge sparen. Ich meine, wenn ein Kind geboren wird und das Standesamt weiß Bescheid, warum müssen Sie überhaupt noch einen Kindergeldantrag schreiben? Das Kind ist ja offensichtlich da. So, das wäre alles möglich, technisch nach und nach zu entwickeln, aber das heutige Datenschutzrecht macht es nicht möglich, weil die Behörde A mit der Behörde B überhaupt nichts austauschen darf. So, und das gilt eben auch für andere Situationen, die Sie gerade angedeutet haben. Und deswegen wünsche ich mir sehr, sind wir wieder bei guter Debatte, dass wir über diese Fragen mal diskutieren. Ob das eigentlich alles so noch Sinn macht oder ob wir uns nicht selbst im Wege stehen, es für Patienten, aber auch für Bürger in bestimmten Lebenslagen deutlich einfacher zu machen. Zumal, da bitte ich immer drum, wenn man gleichzeitig sieht, wird bei Facebook den ganzen Tag lang so gepostet wird. Also dieses große Grundmisstrauen gegenüber dem Staat, aber dieses große Vertrauen an amerikanische Großkonzerne, diese Imbalance werde ich nie verstehen.
Vielen Dank. Das Mikrofon ist bei der Dame dort. Ich sehe die Wortmeldung. Da ist aber noch zuvor eine Meldung dort hinten. Ich habe sie aber für später auf dem Schirm. Die Dame dort hinten, bitte.
Ja, mein Name ist Mechthild Stock. Guten Abend zusammen. Was mich sehr beunruhigt, Herr Minister, ist, dass ich beobachte, dass wir in den letzten Monaten, vielleicht sogar 2 Jahren, immer häufiger eine Verknappung von Medikamenten feststellen. Letzte Woche stand großartig in allen großen Zeitungen, dass Propofol, ein Narkosemittel, dann angeblich nicht mehr lieferbar sei oder nur knapp sei. Ich habe das selbst in der Familie erlebt, dass meinem Bruder vor einer Operation gesagt wurde, ob er einverstanden wäre, ein anderes Narkosemittel zu nehmen für eine leichte Leistenbruchoperation. Und das fand ich also schon ganz interessant, dass das wirklich stimmt. Ich habe selbst erlebt, dass viele Medikamente, ob Antibiotika sind oder auch Aspirin. Aspirin war fast 8 Monate lang kaum lieferbar. Was gedenken Sie denn zu tun, damit die Versorgungssicherheit mit wichtigen Lebensmedikamenten hier bei uns in Deutschland gewährleistet werden kann?
Da geht es wieder, und Sie sehen immer, ich versuche das auch immer einzuordnen, sozusagen in der Grundsatzdebatte. Aus meiner Sicht wieder um die Vertrauensfrage. Wenn ich als Patient in der Bundesrepublik Deutschland des Jahres 2019, Exportweltmeister, eine der stärksten Wirtschaftsnationen der Welt, so häufig erlebe, dass es heißt, ist nicht lieferbar, dann erschüttert das auch wieder ein Stück Vertrauen ins System. Das ist für mich, also das sind alles so Themen, wo es einerseits um das konkrete Problem für den Patienten geht, aber eben auch um die Frage, Moment mal Leute, was ist hier eigentlich los? So, jetzt ist die Frage, wo kommt das her? Das ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern es geht vielen anderen europäischen Ländern auch. Und jetzt muss ich leider, es tut mir leid, es ist halt immer alles komplex, kurz ausholen wieder. Wenn hier in der Veranstaltung vor 3 Jahren, vor 5 Jahren, vielleicht auch heute, jemand aufstehen würde und sagen würde, diese Pharmaindustrie verdient viel zu viel Geld, machen Sie endlich, dass die weniger Geld haben. Klatscht immer der ganze Saal. Immer. Jetzt haben wir bei Generika zum Beispiel, also bei den Arzneimitteln, wo der Patentschutz ausgelaufen ist, durch ein paar rechtliche Änderungen in den letzten 10 Jahren, unter anderem Ausschreibungen, Rabattverträge, die Preise um über 90, zum Teil 95% gesenkt. Da fragt man sich, welche Margen die vorher hatten. Aber die Wahrheit ist eben auch, eine Preissenkung von 95% führt nicht dazu, dass die Produktion noch in Ulm ist, vollständig. Das ist einfach die Wahrheit. Man kann nicht beides haben. Und in anderen Bereichen auch. Wir haben also gesagt, wir wollen Preise runterkriegen. Das hat aber dazu geführt, dass es Lieferketten gibt, die jetzt auch bis China und Indien reichen. Und dass es Wirkstoffhersteller, also einzelne Bestandteile des Medikaments, meinetwegen in China, Indien oder auch Osteuropa gibt, die alle 10 Hersteller, meinetwegen des Blutdrucksenkers, beliefern. Also der eine Zulieferer beliefert alle 10, die mit unterschiedlichen Markennamen bei der Apotheke sind. Wenn der aber ausfällt, der eine, sind alle 10 nicht mehr in der Lage zu liefern. Und deswegen ist sozusagen durch diese Ketten, das ist ein Teil, es gibt noch ein paar andere, aber es ist eine Facette davon. Das kann ich jetzt nicht durch ein einfaches deutsches Gesetz ändern, offenkundig. Was wir wollen ist, ich möchte gerne die EU-Ratspräsidentschaft, die wir ja nächstes Jahr haben, nutzen, um EU-Vergaberecht zu ändern. Nach heutigem EU-Vergaberecht, kennen Sie alle die Debatte, geht es immer nur um den Preis. Wer hat den geringsten Preis im Angebot? Macht auch an vielen Stellen Sinn, an manchen nicht. Und deswegen möchte ich gerne, dass die Frage, auch Produktionsstandorte in Europa zu haben und eine Produktionssicherheit zu haben, mit Bestandteil dieser Verträge stärker werden kann, als das bisher der Fall ist. Das ist eine wichtige Maßnahme, Kurzfristmaßnahmen, die werden wir dieses Jahr noch beschließen, ist, dass unsere Behörden in der Lage sind, an bestimmten Stellen Lagerhaltung vorzuschreiben länger, dass über mehrere Wochen beim Großhandel das entsprechende Medikament für mehrere Wochen so gelagert werden, also der Vorrat für mehreren Wochen Bedarf gelagert werden muss, dass wir es leichter machen, auch auszutauschen, was die Zuzahlung und anderes angeht in der Apotheke, dass da nicht so ein Druck ist. Propofol ist der Klassiker, ist ein Medikament, das ja ausschließlich der Arzt anwendet, wo wir es dann möglich machen, dass die Packungsbeilage auch auf Französisch sein darf oder auf Tschechisch, weil ich davon ausgehe, dass der Arzt, der Anästhesiearzt schon weiß, was er mit Propofol machen soll. Und da wir ein Stück Flexibilität reinbringen. Das sind die Kurzfristmaßnahmen, die Langfristmaßnahme ist aber das, was ich gerade beschrieben habe. Ich habe es aber so ausführlich gemacht, weil ich Ihnen eben sagen will, alles kommt von irgendwas. Ne? Es kam alles mal aus der Preisdebatte und hat jetzt halt an der Stelle Folgen, die wir so jedenfalls nicht gewollt hatten. Ist aber auch die Frage, wie sehr müssen Sie eigentlich eine Industrie vor sich selbst schützen? Ne? Warum haben die eigentlich 95% oder 100% Rabatt gegeben? Zum Teil behaupten einige sogar 105%. Ja, echt, weil es darum ging, natürlich Marktanteile zu gewinnen und erstmal so lange durchzuhalten als Großer, bis die Kleinen alle weg sind. Das hat aber die Margen so kaputt gemacht fürs Gesamtsystem, dass du dich dann wieder die Frage stellen musst, müssen wir jetzt die Industrie vor sich selber schützen? Und es scheint leider der Fall zu sein.
Ich habe jetzt insgesamt gesehen noch 6 Wortmeldungen, die wir aber alle abarbeiten. Dort hinten, das wird das nächste sein. Eine angemeldete Frage ist von Professor Rupawa. Ich sehe ihn noch nicht, Chef der Herzchirurgie. Da ist er. Lassen Sie sich bitte das Mikrofon von der Dame dort schon geben und wir rufen da hinten den Beitrag ab.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Ritterbach und mein Bezug zum Thema ist schlicht, ich bin Patient und zwar Privatpatient. Meine Frau verdient ein bisschen weniger als ich und sie darf kein Privatpatient sein, weil es ja diese Bemessungsgrenze gibt. Ich stehe durchaus ihrer politischen Herkunft nicht fern. Ich will jetzt auch nicht, dass solche Sprüche wie Zweiklassenmedizin strapazieren, aber Sie sprechen ja auch viel von Vertrauen. Ich spüre, dass dieses zweigliedrige System viel Misstrauen schafft, insbesondere bei denen, die sich nicht privat versichern können oder nicht sind. Wie gesagt, ich bin es, ich rede also eigentlich nicht pro domo. Warum tut sich Ihre Partei oder Sie überhaupt so schwer, dieses System, was ja viel Misstrauen schafft, mal anzugehen? Was stört da, was blockiert da, dass man etwas anderes findet, was für mehr Vertrauen und vielleicht auch Zusammenhalt in der Gesellschaft, wird ja auch viel von gesprochen, sorgen könnte? Dankeschön.
Ich tippe aber mal, das war jetzt nicht das Plädoyer für alle privat, sondern für eine Gesamtauflösung sozusagen. Ich sage da kurz was. Zum einen das Thema Zweiklassenmedizin. Den Begriff halte ich eh für ein bisschen irreführend, weil in der Behandlung in dem, was tatsächlich am Patienten, für den Patienten gemacht wird, ist in aller Regel keinen Unterschied gibt, sondern eher in den Umständen. Also fängt ja beim Einzelzimmer an, wie schnell habe ich einen Termin, aber nicht in der Frage, was passiert tatsächlich am Patienten. Bis hin zu der These, dass bei Privatversicherten tendenziell, also bei allen Anwesenden nehmen wir aus, aber tendenziell eher zu viel gemacht wird als zu wenig. Ein Thema gibt es aber, wo gesetzlich Versicherte schnell auf der Zinne sind. Das verstehe ich gut. Da sind wir wieder bei Vertrauen. Das ist das, was ich vorhin sagte. Warum hat mein Nachbar privatversichert nächste Woche einen Termin und ich erst in 6 Monaten? Das ist nicht immer so. Viele Ärzte machen keinen Unterschied, aber zu häufig wird eben doch einer gemacht. Und das geht tatsächlich so an die Grundfesten von Fairness. Und jetzt wollen wir ja nicht das sozialistische System, die sozialistische Lösung, alle warten länger. Ist ja auch eine Variante, die einige vorschlagen, aber damit geht es ja irgendwie keinem besser. Sondern die Frage ist ja, wie kriegen wir für gesetzlich Versicherte da besser eine Lösung hin? Weswegen mir zum einen die Frage, dass Ärzte, die zusätzlich Patienten nehmen, auch eine finanzielle Vergütung haben, wichtiges Thema war, haben wir zum 1.5. oder Mitte Mai in Kraft getreten, beschlossen. Diese Ansage am Ende des Quartals, ne, Budget ist alle, ich kann keine Patienten mehr nehmen, ich mache mal 5 Tage zu. Das jedenfalls haben wir adressiert. Da, wo zu wenig Ärzte sind, das ist noch nicht abschließend adressiert. Aber es gibt ein zweites Thema, das mir sehr wichtig ist für dieses Empfinden, gibt es eigentlich eine Lösung, Vertrauen. Total banal, aber total wichtig. Ich könnte mehrere Szenen erzählen, aber ich nehme die von letzter Woche im Morgenmagazin. Ich komme rein in die Maske und ich sehe der Dame an, ziemlich schlecht gelaunt. Und ich sage, was ist denn los am frühen Morgen? Und dann sagt sie, ich wollte es Ihnen eigentlich nicht sagen, aber jetzt, wo Sie fragen, Sie sind der Gesundheitsminister und ich habe erst einen Kardiologentermin in 7 Monaten gekriegt. Und riecht mich auf. Und jetzt, wo ich Sie sehe, riecht es mich nochmal auf. Und ich sage, okay.
Kardiologen.
Haben Sie schon mal 11.6, 11.7 gewählt? Nee, was ist das? So, da sind wir schon beim entscheidenden Punkt. Terminservicestelle, die wir per Gesetz vorgegeben haben, 11.6, 11.7, mittlerweile 24 Stunden erreichbar, den weit über 90% der Fälle es schafft, in den nächsten 4 Wochen einen Termin in erreichbarer Nähe zu vermitteln. Bis vor ein paar Monaten hätte ich, oder ein, 2 Jahren hätte ich immer sagen müssen, hätte ich einen Vortrag halten können über das, was wir grundsätzlich alles tun, damit es mehr Ärzte in der Fläche gibt. Aber ich hätte ihr nicht konkret helfen können. Und es gibt Ärzte, die sind sehr sauer auf mich, dass ich dieses 11.6, 11.7 so stark ausgebaut habe und anderes mehr, die Terminvergabe. Aber da geht es mir genau um das Vertrauen ins System, das Sie angesprochen haben. In dem Moment, wo ich Bürgern, wenn sie ein Problem haben, sagen kann, da ist eine Lösung, ist das eine total andere Antwort, als wenn ich ein Grundsatzreferat darüber halte, was wir eigentlich so grundsätzlich alles schon mal für ärztliche Vergütung getan haben. Und das habe ich auch im Wahlkampf in Brandenburg und Sachsen mehrfach erlebt, diese Szene. Und ich kann Ihnen sagen, für die Frage, welches Vertrauen sozusagen darin da ist, dass die da konkrete Lösungen machen, ist dieses 11.6, 11.7 eine ziemlich wichtige Veranstaltung, jedenfalls aus meiner Sicht. Ihre Frage ging aber noch mehr an die Grundfesten. Wann lösen wir das auf? Die Wahrheit ist, das System, so wie es heute ist, dass nur in Anführungszeichen Beamte, Selbstständige und über Versicherungspflichtgrenze liegender Gutverdiener sich privat versichern können und die anderen nicht oder zum Teil müssen und die anderen nicht, würde heute keiner mehr so erfinden. Nicht mit der Trennlinie. Weil ja diese Vermutung, die manchmal gemacht wird, die Privatversicherten sind die gesunden, reichen, schönen, die stimmt ja nicht. 5 Millionen der Privatversicherten sind Beamte und Pensionäre. Sie können ja mal den Polizisten um die Ecke fragen, ob er sich für reich hält. Und bei den Selbstständigen übrigens genauso. Assoziationskette in Deutschland ist ja selbstständig gleich Mercedes. Dass aber die allermeisten Selbstständigen in Deutschland, Kioskbesitzer, Taxifahrer, viele andere mehr, eher bei 1.000, 2.000, 3.000 Euro Einkommen liegen und nicht bei 10.000, 20.000, 50.000, ist vielen gar nicht immer so präsent. Und deswegen würde man die Trennlinie heute, glaube ich, so nicht nochmal machen. Und die spannende Frage ist, und ich sehe ja hier einige, mit denen ich das schon häufiger diskutiert habe, auch bei den Privatversicherern, ob wir es schaffen, in einem Wettbewerb, ich will keine Einheitskasse für alle. Warum sollen die den Hörer abnehmen, wenn sie anrufen? Können ja eh nicht woanders hin. So wie früher bei der Bundespost. Das will ich nicht. Aber zu überlegen, ob es Wettbewerbsmodelle gibt, wo wir stärker die Dinge integrieren. Die Debatte finde ich immer noch debattierenswert. Aber sind noch nicht alle so begeistert von der Debatte. Aber ich bleibe da jedenfalls dran, weil ich glaube, früher oder später müssen wir es auflösen. Weil auf Dauer das System, so wie es ist, mit allen Vorteilen, die auch das private System hat, mit Kapitalrücklagen und anderes mehr, auf Dauer das so nicht Akzeptanz behält. Und ja auch im Privaten, jetzt komme ich echt von Hölzgen und Stößel, aber auch im Sozialen, im Privaten es soziale Fragen gibt. Wir haben immer mehr Pensionäre und Selbstständige, die die Beiträge nicht mehr zahlen können, im privaten Bereich. Wo wir dann mit Basis- und Standardtarifen Lösungen suchen. Und deswegen nehme ich gerne Ihre Frage. Ehrlicherweise hat sich Gesundheitspolitik seit 10 Jahren nicht mehr mit dieser Grundsatzfrage beschäftigt. Weil sie sich nicht so richtig drängend stellt, sondern wir eher auf Versorgungsfragen abgestellt haben. Aber ich nehme Ihre Frage einfach gerne nochmal als Denkaufgabe mit, wenn ich darüber nachdenke, über Weihnachten, um welche Themen ich mich nächstes Jahr kümmere, ob auch das dazu gehört.
Vielen Dank. Herr Spahn, wollen Sie das Tempo so halten oder sollen wir eine Pause machen und mal Musik machen? Oder?
Ich kann stundenlang.
Gut, Sie können noch. Professor Ayan Rupawa, er ist der Direktor der Klinik für Thorax- und Kardiovaskularchirurgie im Universitätsklinikum Essen. Herr Rupawa.
Herr Minister, erstmal bin ich als Transplantationsmediziner dankbar, dass Sie so viel Bewegung in die Transplantationsdebatte eingeführt haben. Ich habe heute mit dem Patientenvertreter im Bund Deutscher Organtransplantierter gesprochen. Er wusste, dass ich heute Abend hierher komme. Und er hat mich gefragt oder hat mich gebeten, wenn ich Sie sehe, mich zu erkundigen, wie wir den medizinischen Fortschritt gerade im Transplantationsbereich in Zeiten knapper Ressourcen, wie wir den Fortschritt auch bezahlen möchten. Ich habe gesehen, der Etat Ihres Ministeriums ist im letzten Jahr um knapp 60 Millionen gestiegen. Das ist gut, ist im großen Maßstab vielleicht nicht so viel. Aber wir in Essen haben zum Beispiel, um unseren Teil auch erfüllen zu können, sind wir jetzt übergegangen, sehr teure Hightech-Boxen anzuschaffen, womit wir Organe aus fernen Ländern nach Essen bringen können, was uns bislang nicht möglich war. Es kostet pro Einsatz 15.000 bis 30.000 Euro. Unser Vorstand ist gemeinsam mit 2 anderen Vorständen bundesweit, die anderen Kliniken machen das nicht, in Vorleistung gegangen und bezahlt uns das, obwohl es sehr teuer ist und wir das auch nicht vergütet bekommen. Deswegen nochmal auch die Frage von Herrn Tappe, des Patienten. Wie schaffen wir es in Zeiten knapper Ressourcen, diesen medizinischen Fortschritt, Digitalisierung, Deep Learning, Artificial Intelligence, wir sprechen sehr viel drüber. Sicher wird es Effizienzen geben, aber es muss auch bezahlt werden. Und wie können Sie Anreize schaffen oder Möglichkeiten schaffen, dass wir es tatsächlich auch weiterhin bezahlen können? Vielen Dank.
Also zum einen, also können wir auch wieder viel zu sagen, jetzt ist Organspende und alles drumherum ja anders finanziert als die anderen Bereiche im Gesundheitswesen, aber ich mache es jetzt nochmal grundsätzlich, weil wir haben dieser Tage, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, eine Debatte über ein Medikament, das 2 Millionen kostet und Kindern mit einer sehr schwerwiegenden Erkrankung eine viel, viel bessere Behandlung, ob jetzt Heilung oder nicht, da streiten sich auch manchmal die Gelehrten, aber jedenfalls und Lebenschance vor allem bietet im Vergleich zu dem, was bisher möglich ist. Und ich finde, unser System nimmt seinen Wert auch daraus, dass wir bis jetzt, und ich habe auch nicht vor, die Frage zu stellen, nicht die Frage gestellt haben, wie teuer ist das Medikament. Das ist die ganze Idee der Solidargemeinschaft, ist ja für die Dinge, nicht für die Grippe, sondern für die Dinge, die ich eben alleine nicht leisten könnte, einzustehen. Jetzt ist das Problem übrigens der aktuellen Debatte, das Medikament würde bezahlt, wenn es zugelassen wäre in Europa. Es ist aber erst wahrscheinlich ab Februar, März zugelassen. In den USA ist schon zugelassen und im Moment haben wir deswegen diese komische Debatte. In dem Moment, wo es zugelassen ist, ist es ab dem ersten Tag in Deutschland verfügbar und wird bezahlt für Kassenpatienten. Das gibt es übrigens wenige Länder auf der Welt, wo das tatsächlich so ist, dass das gesetzliche System ab dem ersten Tag jedes neue Medikament bezahlt. Ich finde aber, das ist ein Wert an sich. Und wenn ich so frage, ist ja eine Frage von gesellschaftlichem Konsens am Ende. Wollen wir das beibehalten, dann habe ich schon den Eindruck, dass da eine sehr, sehr große Mehrheit ist, die sagt ja. Das heißt nicht, wir zahlen jeden Preis, wir haben ja auch mittlerweile Mechanismen und so weiter, aber dieses Versprechen, dass wir medizinischen Fortschritt integrieren in das, was abgedeckt ist von der gesetzlichen Krankenversicherung, das möchte ich schon grundsätzlich aufrechterhalten. Die Wahrheit ist halt nur eins und so ehrlich müssen wir halt miteinander sein, es wird im Zweifel an bestimmten Stellen teurer. Aber wenn Sie auch für sich privat die Entscheidung treffen, fahre ich lieber in den Urlaub oder kümmere ich mich um meine Gesundheit? Wird man im Zweifel, wenn man begrenzte Ressourcen hat, sich auch, die meisten jedenfalls tippe ich, erstmal auf Gesundheit konzentrieren. Und so finde ich, gilt das für die Gesellschaft auch. Mein Eindruck ist, dass es eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz dafür gibt, bei Gesundheit und Pflege zum einen Innovationen zu finanzieren, kein Gimmick, sondern wirklich. Wenn wir ein neues Medikament haben, Hepatitis C, ist seit ein paar Jahren heilbar. Zwar nicht heilbar, ist jetzt heilbar. Dass wir dann sagen, ja klar, wenn wir Demenz endlich heilen könnten. Wir würden doch das, auch wenn es teuer wäre, sagen, es soll verfügbar sein. Und ich glaube, es braucht eine gesellschaftliche Debatte dazu, immer wieder aufs Neue. Mein Eindruck ist aber bis heute, es gibt einen sehr, sehr hohen Konsens, dass wir diesen Fortschritt eben im System abbilden wollen. Da müssen wir halt nur so ehrlich miteinander sein, dass das an bestimmten Stellen dann eben auch mit entsprechenden Kosten verbunden ist. Aber ich glaube, die Bereitschaft da ist da.
Minister Spahn hat mir gerade zugesagt, noch 5 Fragen zu beantworten, was wir bis etwa 5:30 schaffen. Die nächste Fragerin oder Frager ist hier vorne. Die nächste Frage wird dann in diesem Block sein.
Hallo, guten Tag, sehr geehrter Minister, sehr geehrte Damen und Herren. Alexis Theodorou ist mein Name, ich bin Chirurg aus der Uniklinik Bonn und Vorsitzender der Verein der griechischen Ärzte in Nordrhein-Westfalen, übrigens einer der größten und aktivsten Migrationshintergrund ärztliche Gruppen in Nordrhein-Westfalen. Ich komme aus einem Land, der erlebt hat, wie schlimm das sein kann und was sogar das Folgen haben kann, wenn die Wirtschaft so im Grunde geht, was das bedeutet für die Gesundheitssystem und die Pflege. Das heißt, eine Verbindung da ist sicherlich sehr sinnvoll. Gleichzeitig haben wir das Beispiel von den Staaten, wo das zu einer Überökonomisierung da geführt hat, der jetzt letztendlich auch die Qualität der Gesundheitssystem also Schaden gebracht hat. Wie sehen Sie diese Balance zwischen Ökonomisierung und Wirtschaftsverbindung hier in Deutschland? Und das ist ein Thema, der momentan auch beim Ärzteschaft sehr beliebt ist und diskutiert wird.
Und das in kurz, gell? Also,
logisch, short, simple, safe.
Ich versuch's. Also Gesundheit, erster Teil, ist kein Markt wie jeder andere, offenkundig nicht. Sonst würden wir ja nicht eine Regulierung machen, die sagt, jeder hat Zugang erstmal zu einer Versicherung, Kontrahierungszwang sozusagen, jeder bekommt das Notwendige finanziert. Auch die Prinzipien, wie wir sie haben in der gesetzlichen Krankenversicherung, Sachleistungsprinzip, also keine Rechnung und anderes mehr, ist offensichtlich kein Markt wie jeder andere. Und ich halte auch nichts davon, irgendwie Wettbewerb, Markt ist ja kein Selbstzweck, sondern ein Instrument. Aber wenn es darum geht, begrenzte Ressourcen, und die Ressourcen sind begrenzt und ja von Ihnen zwangsweise genommen, also die meisten von Ihnen zahlen sich ja freiwillig ihren Beitrag, aber für die allermeisten ist das ja erstmal auch was, was sozusagen abgebucht wird und nicht immer nur Freude macht, dann haben wir, finde ich, schon auch den Auftrag, mit Ressourcen effizient umzugehen und zu schauen, das ist das Beispiel vorhin mit den Arzneimittelpreisen. Wir haben ein Marktinstrument, Ausschreibungen und Rabattverträge genutzt, um Preise zu senken. Aber man darf es eben nicht absolut setzen, wie wir dann in der Folge gesehen haben, wenn dabei Versorgungsprobleme entstehen. Und diese Balance in verschiedenen Bereichen zu schaffen zwischen dem Instrument von Markt, um effizient zu sein, und gleichzeitig aber da, wo es Fehlentwicklungen gibt, sehr aktiv gegenzusteuern, anders als in anderen Bereichen, das ist, glaube ich, das, was immer wieder aufs Neue jeden Tag gelingen muss, was aber gar nicht so leicht ist. Mein britischer Kollege Matt Hancock, der britische Gesundheitsminister, ist praktisch der Vorgesetzte von allen Krankenhäusern. Dem gehören in Anführungszeichen alle Krankenhäuser in Großbritannien. Ein System. Und ja, der hat es manchmal leichter, wenn er irgendwie was anordnet, dann gilt das noch im letzten Krankenhaus. Etwas mühsamer bei uns, ist auch okay. Aber gleichzeitig sind die Krankenhäuser nicht in so einer Notwendigkeit, auch effizient mit Ressourcen umzugehen. Das britische System ist an bestimmten Stellen auch sehr ineffizient, sehr teuer, aber nicht per se in den Ergebnissen besser. Und auch da geht es um diesen Spagat von Wettbewerb. Nicht der Staat ist der Träger, sondern Kommunen, Kirchen, Gemeinnützige, Private. Aber wir setzen einen Rahmen, sodass der Wettbewerb einer im Interesse der Patienten bleibt. Und da, wo er fehlläuft, Beispiel Pflege, wo wir gesehen haben, in dem System heute wird zu oft zulasten der Pflege gespart, steuern wir gegen und nehmen die Pflege dann raus aus diesem Bereich. Das war jetzt eine sehr komplexe Antwort, aber im Kern geht es darum, Marktinstrumente als Instrumente zu sehen und nicht als Selbstzweck in einem Gesundheitswesen, das mit begrenzten Ressourcen umgehen muss. Und das müssen wir eben jeden Tag aufs Neue in verschiedenen Bereichen sozusagen neu aussteuern und neu ausgleichen. Aber ich halte schon an dem Grundprinzip fest, dass ich bin nicht der bessere Krankenhausmanager. Ich bin auch nicht der bessere Pflegeheimmanager, ich bin auch nicht der bessere Apothekenmanager. Ich glaube nicht, dass es gut wäre, wenn der Staat, was ja einige sich wünschen, immer stärker, ne? Krankenhäuser verstaatlichen und anderes Pflege verstaatlichen. Ich glaube nicht, dass wir tatsächlich im Alltag vor Ort die besseren Entscheidungen treffen würden. Wir müssen nur einen Rahmen setzen dafür, dass die vernünftigen Entscheidungen getroffen werden. Und das ist dann eben die Aufgabe von Politik.
Die nächste Frage kommt von hier vorne rechts. Und ich würde bitten, wir haben eine angemeldete Frage, Dr. Stefan Buse, dass der sich zeigt und identifiziert und mit der Dame dort bezüglich des Mikrofons Kontakt aufnimmt.
Bitte. Schönen guten Abend. Mein Name ist Axel Indres. Und meine Verbindung mit dem Thema besteht darin, dass ich mich im zarten Alter von Ende 40 mit einem Startup im Gesundheitswesen auf den Weg gemacht habe, nachdem ich vorher was völlig anderes gemacht habe. Und ich möchte anknüpfen an die ersten beiden Fragestellungen, die sich ja mit dem Einfluss von Lebensweise auf das Thema Gesundheit auseinandergesetzt haben. Das ist nämlich exakt das, was wir machen und was wir tun. Und das in einem betrieblichen Kontext. Glücklicherweise sind nicht nur wir der Auffassung, dass wir da eine ganz spannende Idee haben, sondern der Verein Essen gesund vernetzt war glücklicherweise auch dieser Auffassung. Und wir haben im Mai den Sonderpreis für das Thema Medizin und Unternehmen bekommen. Und deswegen finde ich das hochspannend und vor allen Dingen diesen Diskurs, den Sie gerade auch nochmal, Herr Minister Spahn, geführt haben zum Thema Wettbewerb. Und ich hätte vielleicht zwei Dinge, die mir aufgefallen sind einfach. Das eine ist, wir verfolgen einen umfassenden multimodalen Ansatz. Das heißt, wir befassen uns in der Tat mit genau den drei Bereichen, die wir eben gehört haben, also Bewegung, Ernährung und Stressmanagement, Entspannung. Und die Wissenschaft ist sich auch einig, dass multimodale Ansätze der richtige Weg sind.
Ich möchte nicht unhöflich sein, aber würden Sie es in eine Frage münden lassen?
Genau, dass damit dass, der Konflikt entsteht in dem Moment, wo eben das überreguliert wird, weil solche Ansätze zum Beispiel durch die ZPP nicht gefördert werden. Und wir im kommenden Jahr das ist auch geplant, dass nur noch solche Dinge steuerlich nicht zum Geldwertenvorteil werden, die eben ZPP überprüft sind. Und an der Stelle bin ich der Auffassung, brauchen wir auch, glaube ich, mehr Wettbewerb und wir brauchen auch mehr Wettbewerb der Ideen, dass eben Dinge da auch entstehen können. Und das, ich glaube nicht, dass das grundsätzlich der Regelung zugänglich ist. Und das wäre mir wichtig, da nochmal Ihre Meinung zu hören zu dem Thema.
Also, jetzt ist sogar so schlimm, dass ich nicht mehr weiß, was ZPP ist. Ich würde vorschlagen, dass Sie mir das nochmal...
Zentrale Prüfstelle
Prävention. Ich weiß ja auch nicht, ist ja okay, ich weiß auch nicht alles.
Das beruhigt ja.
Ja, mich auch. wenn Sie mir das vielleicht nochmal nachreichen, jetzt das konkrete Thema dahinter, damit ich es mir nochmal anschauen kann. Der Grundansatz, da bin ich wieder bei der Balance, die wir halt schaffen müssen. Innovationen, Modelle, Ideen erproben, möglich machen und gleichzeitig halt einen Rahmen zu setzen dafür, dass es für 80 Millionen gilt und 5,5 Millionen Beschäftigte, die jeden Tag, 5,5 Millionen, die jeden Tag in Gesundheit und Pflege zur Arbeit gehen. Und damit das gut klappt in einem System mit den Versprechen, die wir so machen, braucht es halt eine Form von Rahmen und Regulierung. Aber sie sollen nicht alles an Innovation erdrücken. Und auch diesen Balance müssen wir immer wieder neu finden. Und in Ihrem konkreten Fall finden wir die am besten, indem Sie es mir nochmal nachreichen. Okay?
Ist das für Sie okay?
Das ist völlig in Ordnung und auf den Dialog würde ich mich sehr freuen.
Prima, vielen Dank. Herr Dr. Buse ist gefunden. Herr Dr. Buse ist Urologe an unserem Krankenhaus in Essen, Alfred-Krupp-Krankenhaus, und ist mein Stellvertreter als ärztlicher Direktor.
Ja, Herr Minister Spahn, ich wollte eine Anmerkung mal machen. Ich finde, also wir sind so ungefähr ein Alter und Sie sind zwar ein bisschen jünger, aber es macht...
Ich wollte gerade sagen, dafür haben Sie sich aber besser gehalten.
Ja. Was ich aber eben angenehm finde, ist den Enthusiasmus, den Sie versprühen, jedes Mal, wenn man Sie in irgendwelchen Veranstaltungen sieht und den Sie im täglichen Leben versprühen. Das ist nicht so gewöhnlich für einen Gesundheitsminister. Als ich mal angefangen habe, Medizin zu studieren, da war das noch ein CSU-Minister. Und da waren wir nicht so einverstanden mit vielen Dingen. Also das ist eine Anmerkung zuvor. Das andere, was ich Sie fragen wollte, ist, Sie haben vielfach den europäischen Kontext jetzt genannt. Sie haben auch ein paar Ideen schon übernommen. Wenn Sie jetzt, vielleicht umschließt das auch die Frage, entscheiden könnten, wenn Sie mal für eine gewisse Zeit wechseln könnten, welches Ministerium in welchem Land Europas würden Sie denn gerne führen? Also Gesundheitsministerium.
Als Gesundheitsminister? Sie meinen, in welchem anderen europäischen Land ich gerne Gesundheitsminister wäre?
Genau.
Wollen Sie das auch einzeln beantworten? Draußen.
Also eigentlich bin ich schon ganz gerne hier Gesundheitsminister, ehrlicherweise. Alles in allem. Weil ich auch dabei bleibe, dass wir eigentlich ein System haben, das alles in allem ganz gut austariert ist. Um eins beneide ich die Esten, das ist jetzt aber auch nichts Neues, Estland, das ist die Frage, wie sehr sie schon beim Digitalen voran sind. Es ist aber auch halt die Wahrheit, es sind 2 Millionen, die auf der grünen Wiese etwas besser starten konnten, sozusagen an der Stelle, die das aber sehr konsequent gemacht haben und auch einen großen gesellschaftlichen Konsens haben. Das finde ich super spannend. Ich finde, daran kann man sich ein Vorbild nehmen, aber ansonsten bleibe ich hier.
Wunderbar.
Die vorletzte Frage kommt aus dem Block dort hinten rechts, von meiner Seite aus gesehen.
Ja, danke. Mein Name ist Ruth Fischer-Bienig. Noch ganz schnell ein anderes Thema, und zwar das Thema Hygiene. Sie kommen ja aus dem ländlichen Bereich, Kreis Borken. Wir wissen alle, durch Antibiotika-Einsatz in der Landwirtschaft, MRSA, ESBL, also hochresistente Erreger, die sich daraus selektieren. Das sind nicht alleine Sie mit Ihrem Ressort, aber gibt es da Ansätze auch mit dem Landwirtschaftsministerium oder jetzt auch, wir haben eben das Thema Pharma gehört, dass...
Wenn Sie das Mikrofon ganz klein bisschen näher rannehmen, dann geht es noch ein bisschen besser.
Pharma, also die ja sich daraus verabschiedet haben, keine neuen Antibiotika mehr herzustellen, was gibt es da für Ansätze aus Ihrem Ministerium?
Also, wenn Sie mal wirklich ein bisschen Horrorfilm haben wollen in der Gesundheitspolitik, dann lassen Sie sich mal von Leuten, die sich richtig damit auskennen, erzählen, was passiert, wenn aufgrund unserer Antibiotikaresistenz so ein paar Bakterien leicht übertragbar mit richtig reinhauen im Sinne von Schaden dem Menschen sich verbreiten und wir hätten kein Medikament mehr dagegen. Und wir sind an dem Szenario manchmal näher dran, als wir so wahrnehmen. Weil durch den sehr starken Antibiotikagebrauch eben an vielen Stellen Resistenzen entstehen und dieses Medikament dann eben nicht mehr hilft und das entsprechende Bakterium sozusagen sich dann ja auch so verändert, dass es dann eben für alle Beteiligten dann nach und nach gar nicht mehr hilft, dieses entsprechende Antibiotikum. Deswegen reden wir mittlerweile über Antibiotikaforschung, wo es darum geht, dass ein Produkt da rauskommt, das wir nicht gleich in den Versorgung bringen, sondern eigentlich in den Tresor einschließen. Nämlich für die wenigen Patienten, wo gar nichts mehr hilft, nur dann das zu nehmen, aber eben nicht für alle anderen, weil sonst hast du ganz schnell wieder ein Resistenzthema. Ist aber natürlich nicht attraktiv für Pharmaforschung zu sagen, ich forsche jetzt was am Ende in den Tresor kommt. Und deswegen reden wir eben darüber, auch europäisch übrigens, die Briten haben da auch ein paar gute Ideen, wie wir andere Finanzierungsmechanismen finden für das Thema Antibiotikaforschung Pharma. Ein zweites Thema ist, da sind wir auch international sehr engagiert, zusammen mit dem Forschungsministerium, dass wir global stärker unsere Kräfte bündeln, auch die Forschungsförderung bündeln bei der Antibiotika-Forschung. Und das dritte ist überhaupt Resistenzen, das ist Ihr Thema mit gewesen, zu vermeiden. Idealerweise überhaupt erstmal die entsprechenden Erkrankungen zu vermeiden. Das fängt in Zeiten wie diesen schon mit viel Händewaschen und Hygiene an. Sie haben das Münsterland erwähnt. Wir haben, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, Deutsche gelten in den Niederlanden im Krankenhaus per se als Risikopatient und werden isoliert erstmal. Ja, weil die sagen, der Besatz mit bestimmten Keimen in Deutschland ist deutlich höher als in den Niederlanden. Die haben da ein ganz anderes Screening und einen Umgang damit. Wir werden da auch besser. Wir haben ja mittlerweile auch Schnelltests für entsprechende Keime und dann kann es auch schnell behandelt werden. Aber trotzdem sind die Niederlande da deutlich weiter. Und wir machen gerade in der Euregio oben, grenzüberschreitend, sind wir wieder bei Europa, Projekte bis hin zur Uni Münster und weites mehr, um auch dort bei uns in den Krankenhäusern das Thema Infektionen im Krankenhaus deutlich runterzubringen. Und ein weiterer Baustein ist die Landwirtschaft, das stimmt, wo es eben darum geht, aber auch da, wenn Sie schauen, was Landwirtschaft im Schnitt an Antibiotikaverbrauch hatte vor 10 Jahren und was heute ist, sind wir schon enorm runter. An bestimmten Stellen geht es sicherlich auch noch weiter runter. Aber mein Eindruck ist, und ich habe jetzt einen Wahlkreis, wo es mehr Schweine gibt als Menschen, ich weiß schon, was, es ist so im Münsterland. Jedenfalls weiß ich, was das für ein Thema ist. wo auch die Landwirte ja von sich aus sagen, die wollen ja nicht per se Antibiotika einsetzen und schon gar nicht das auch teuer einsetzen, dass es also viel mehr zielgerichteten Einsatz an der Stelle gibt. Aber es ist nicht nur ein Thema bei Landwirten. Wenn Sie mal sehen, ich habe die Statistik nicht im Kopf, was ein 12-Jähriger in Deutschland in seinen ersten 12 Lebensjahren im Schnitt schon an Antibiotika zu sich genommen hat. Also ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber sie ist erschreckend hoch. Wenn Sie die lesen, denken Sie, es kann nicht sein. Wie häufig jemand mit 12 Jahren schon Antibiotika im Schnitt bekommen hat, es ist sehr häufig. Und deswegen entsteht das Problem teils in der Landwirtschaft, aber auch teils dadurch, dass viel zu schnell zum Antibiotikum auch bei Menschen gegriffen wird. Und auch da sind wir in Programmen dabei, zu schauen mit der Ärzteschaft, wie man auch den Teil besser runterkriegt. Also summa summarum, wir arbeiten gerade an vielen verschiedenen Stellen, von international bis hin zu, was ist in der Landwirtschaft los, um das Thema zu adressieren. Weil, ich sage es nochmal, wenn Sie sich mal wirklich damit beschäftigen, was so passieren kann, wenn so ein Superbug um die Ecke kommt und wir haben kein Medikament dagegen, dann sind so manche Filmchen, die Sie schon mal gesehen haben, Realität. Und das wollen wir vermeiden.
Wenn ich es richtig gesehen habe, kam die letzte Frage aus dem hinteren Mittelblock. Ist das so? Können Sie bitte noch mal aufzeigen? Nein, das scheint nicht der Fall. Auch bei, doch, oh, da ist die Lampe. Ein Mikrofon bitte dort hinten in die Mitte.
Nicht, dass nachher jemand sagt, er durfte nicht.
Ja. Das haben Sie so tapfer durchgestanden. Jetzt machen wir die letzte Frage auch. Wenn Sie bitte Ihren Namen sagen, sich kurz vorstellen.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Arundhas Gupta und ich habe eine Frage bezüglich Therapie und Reha-Hunden. Ich war vor circa 2 Monaten auf der Reha-Care hier in Düsseldorf, gemeinsam mit einem Freund Benjamin Thomas. Und wir haben festgestellt, dass die Therapie- und Reha-Hunde zwar wichtig für die Inklusion sind, aber nicht von den Kassen übernommen werden. Was kann man da tun?
Was ist wichtig für Infusion-Therapie, was?
Für die Inklusion von Menschen mit Inklusion. Autismus, Diabetes, insbesondere
die
Kinder.
Die Akustik ist manchmal hier nach vorne hin ein bisschen schwierig. Also okay. Können Sie es nochmal sagen, Inklusion?
Inklusion von Kindern mit Autismus, Diabetes oder auch älteren Menschen, die dann irgendwann im Rollstuhl sind und auf Hilfe im Alltag angewiesen sind. Da gibt es dann halt entsprechende Hunde, die dann ja, unterstützend wirken.
Was heißt eine Runde? Was?
Hunde. Ja, es gibt Therapiehunde. Das gibt es beispielsweise in Großbritannien und in den USA gab es das sehr früh für Intensivpatienten. Es hat sich herausgestellt, dass wenn solche Kinder oder schwerkranke Patienten ihre Hunde bekommen.
Hunde?
Das Hunde, richtige Hunde. Das haben Sie auch im Münsterland, ne?
Ich habe Runde verstanden. Es geht um Hunde. Ja.
Diese bellenden
Tiere. Jetzt habe ich es verstanden. Entschuldigung, lange Leitung. Ist aber ein Thema, das mich schon mehrfach erreicht hat. Die Frage, ob wir Therapiehunde, die tatsächlich in der Therapie, die übrigens auch bei anderen Erkrankungen ganz spannend, weit bevor der Mensch es selbst merkt, bestimmte Anfälle, auch bei Epileptikern und anderen, also die spüren das viel früher, als die Menschen es spüren und können Teil der Therapie sein. Andersrum ist es eben sehr schwierig. Eigentlich bräuchte man, ne, wir haben ja gerade eine Debatte zur Homöopathie, wo wir grundsätzlich immer sagen, eigentlich nur das, was in Studien bewiesen hat, dass es einen Unterschied macht, soll bezahlt werden. Aber das Thema ist bei mir auf dem Schreibtisch angekommen mittlerweile. Ich weiß noch nicht genau, was die Kollegen im Ministerium aufgeschrieben haben, aber ich weiß, dass es bei mir schon angelandet ist und ich schaue es mir nochmal an und denke jetzt nochmal mehr dran, nachdem wir kurz drüber hier diskutiert haben. Jetzt bin ich, meine Damen und Herren, hier rausgekommen. Meine Leute haben mir vorhin gesagt, Jens, du weißt, in 2 Tagen ist Bundesparteitag. Wenn du gefragt wirst, nach was da so los ist, immer zurückgehalten. Und sie haben gar nicht gefragt. Insofern bin ich super, durch den Abend gekommen, sondern wir haben uns viel mit Gesundheit und Pflege beschäftigt. Da bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Aber vor allem eben auch mit der Frage, die mich jedenfalls wirklich beschäftigt, jeden Tag, die Frage, welche Themen da sind, welche Themen debattiert werden müssen, aber wo es eben vor allem eben auch jenseits der Debatte Entscheidungen und Perspektive braucht, um Vertrauen zurückzugewinnen und zu erhalten. Und allein der Umstand, dass so viele sich interessieren und wir das hier so gut 2 Stunden miteinander diskutiert haben, zeigt doch, dass eben gute Diskussion, gute Debatte möglich ist. Und in diesem Sinne, wenn ich das hier an dieser Stelle sagen darf, danke ich Ihnen jedenfalls sehr dafür und fahre noch beglückter als vorher ins Münsterland zurück. Dankeschön. Applaus